Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 366. Heute mit dem großen Roster-Check zu All Elite Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
Und eigentlich wie fast bei allen AEW-Podcasts sind wir hier wieder in der gewohnten Dreierkombination. Der Michael Shaggy Schwarz ist auch dabei. Schönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, AEW. Ich bin heiß. Endlich darf ich mal über Dark sprechen.
Ja, aber so richtig. Wird auf jeden Fall heute auch ein Thema sein, weil wir wollen einmal das Roster durchgehen. Wir wollen über Wrestler sprechen, wir wollen über die Stärken und Schwächen des Rosters sprechen und auch über das, was da vielleicht noch kommen könnte. Stichwort Impact Wrestling, Neuverpflichtung. Wir machen heute einmal den kompletten Check-up. Und wenn ihr übrigens auch mit uns diskutieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne auf unserem Discord-Kanal tun. Schaut da gerne rein. Wir sind jetzt, glaube ich, schon knapp an die 80 Leute da. Es wird fleißig diskutiert und den Link dazu findet ihr auf YouTube in den Kommentaren, in der Beschreibung und natürlich bei Podcast in den Shownotes oder dann eben auf unserer Website oder auf unseren Social-Kanälen. Ja, aber legen wir doch einfach mal los hier direkt, weil AEW, der Roster-Check, das ist eine Menge Holz, weil wenn man sich so anschaut, als AEW an den Start gegangen ist, vor einiger Zeit. Und wenn man sich heutzutage das Roster anschaut, das ist doch schon eine ganz andere Kiste. Und deswegen wie immer erstmal so die grundsätzliche Frage hier. Wir haben vor, das ist ja inzwischen auch schon fast anderthalb Jahre, drüber diskutiert, wie ist das Roster von AEW aufgestellt? Wo fehlt hier vielleicht noch jemand? Wie sind die Wrestler und Wrestlerinnen ausgewählt? David, da hat sich schon einiges getan. Was sind da so die signifikanten Stellen, die dir so auffallen?
Was mir am meisten auffällt, ist, dass, nicht bei allen, aber dass man es bei AEW zumindest geschafft hat, immer mehr an den Charakteren zu arbeiten, dahingehend, dass gerade anfangs, ich kannte halt die meisten Wrestler nicht, eigentlich fast alle nicht, im Gegensatz zu euch, die waren halt schon sehr ähnlich. Und sie haben es trotzdem geschafft, dass jetzt die Charaktere eigentlich das ist, was die Wrestler auszeichnet und dadurch auch sie voneinander abhebt. Also Adam Page zum Beispiel, vorher habe ich halt gedacht, optisch und vom Ring-Style her, ja, irgendwie sehr ähnlich wie andere Wrestler, sehr gut, aber jetzt ist halt ein Charakter da und das hat man bei immer mehr Wrestlern gemacht. Im Grunde genommen ist es für mich so, dass man AEW gerade ja, so richtig auf einer langen Reise begleiten konnte und die Reise war sehr zielführend. Du hattest immer das Gefühl, okay, hier wird gerade was aufgebaut und vor allen Dingen bei jedem Wrestler. Du hast das Gefühl gehabt, für mich vor allen Dingen, dass Sachen geändert wurden, die halt nicht funktioniert haben und wo man auch geschaut hat, von wegen, was funktioniert, was nicht, was muss man ändern. Es hat nicht bei allen geklappt, aber man hat wirklich für mich bei über der Hälfte des Rosters wirklich immer mehr Charaktere drin und man fängt jetzt im Grunde genommen für mich auch bei den Frauen an, Charaktere zu schaffen.
Das wird langsam, das bemängeln wir ja schon von Beginn an. Shaggy, siehst du das genauso, dass man hier nicht nur Wrestler neu rangeholt hat, sondern eben auch wirklich an den Charakteren gefeilt hat? Weil wir haben ja damals auch schon gesagt, dass zu Beginn von AEW, dass das Roster von den Wrestler-Typen her recht ähnlich gewesen ist. Da haben wir auch damals gemutmaßt, so ja, fehlt vielleicht ein Powerhouse, da fehlen vielleicht ein paar Big Men. Das haben wir jetzt tatsächlich. Siehst du da auch die Entwicklung drin?
Da gibt's auf jeden Fall eine Entwicklung. Also die insgesamt sind nicht mehr so viele ähnliche Typen. Ich war nicht ganz deiner Meinung, aber zum Teil habe ich es damals ja auch so, genauso gesagt. Man hat viel mehr verschiedene Facetten aufgebaut. Man hat an den Charakteren gearbeitet, die hat man langfristig aufgebaut. Man fiebert jetzt mit. Man hat wirklich auch den Weg dieses Charakters bei AEW miterlebt. Und das ist schon spannend. Und man hat Geschichten gehabt, die auch oder auch Charaktere und Geschichten, die nicht so funktioniert haben. Man hat auf das selber gemerkt, man hat es verändert, man hat auf das Publikum gehört und hat an einigen Drehschrauben gedreht und das Produkt ist auf jeden Fall runder noch geworden und insgesamt auch ja nicht nur Indie-lastig, sondern das kann sich mittlerweile jeder anschauen. Die Damendivision, das ist immer noch ein kleiner Schwachpunkt, liegt aber jetzt auch nicht daran, dass man das nicht geschafft hat, Damen wirklich aufzubauen. Das hat man sicherlich auch nicht richtig gemacht, aber vor allem hat man einfach nicht so viele Damen unter Vertrag nehmen können, weil die richtig großen Namen wollten entweder nicht oder waren bei der WWE oder haben auch bei Impact Exklusivverträge gehabt, sodass das so nicht ganz funktioniert hat. Man hat da mehr auf die Damen aus dem Ausland geholt, also aus Japan vor allem, weil man da ja auch die Kontakte hatte. Auch die haben noch nicht sofort connected aufgrund vielleicht von Sprachbarrieren. Und letzten Endes musste man auch bei den Damen die Charaktere natürlich nach und nach aufbauen. Wer hätte gedacht, dass aus einer Britt Baker, die ja eine mittelgute Wrestlerin war, eine mittelgute Wrestlerin wird mit einem guten Charakter. Also das zum Beispiel hätte man auch so nicht erwartet. Und man hat ja auch nach und nach noch Damen geholt, die die Division jetzt mittlerweile auch bereichern und bestimmt irgendwann auch tragen können. Und da kommen ja auch mehr Damen noch nach. Also auch da arbeitet man noch daran, das zu verbessern. Und das finde ich gut. Das merkt man AEW an, dass sie wirklich ein gutes Produkt abliefern wollen.
Und man muss sagen, also das ist ja noch ein sehr, sehr junges Produkt. Es fühlt sich irgendwie schon so alt an, finde ich. Also es fühlt sich irgendwie so an, als wäre AEW schon seit 10 Jahren im Geschäft. Aber de facto ist es ja wirklich erst seit dem 2. Oktober 2019, wo die erste Episode von AEW Dynamite lief, dass wir diesen regulären Rhythmus haben. Die Promotion gibt's da schon natürlich ein bisschen länger, das wissen wir. Aber wenn wir das jetzt mal so als Startschuss quasi hier nehmen in die ganze Geschichte, ist das gerade mal erst, ja, noch nicht mal 1,5 Jahre her. Und dafür ist dieser Weg, den man hier gegangen ist, der ist da schon sehr interessant. Und deswegen wollen wir heute auch mal gerade im Hinblick auf dem vor uns liegenden Jahr 2021 mal dieses Roster durchgehen, vielleicht auch ergründen, ob da noch vielleicht hier und da ein paar Lücken sind, vielleicht auch, wo möglicherweise Wrestler aufsteigen könnten, wo vielleicht auch Wrestler absteigen könnten und grundsätzlich, wo da die Qualitäten hier im Roster liegen. Und Shaggy, du hast gerade eingangs schon erwähnt, dass du gerne über Dark sprechen möchtest. Und ich glaube, Dark schauen nicht so viele, wage ich jetzt mal zu behaupten. Und welche Rolle spielt denn Dark in deinen Augen für, ja, auch für das Roster? Weil das ist ja schon die zweite Show in Anführungsstrichen.
Ja, es ist aber nicht so die zweite Show, wie man sich das vorstellen würde normalerweise, wenn man sagt, man hat eine zweite Show. Und ich glaube, die zweite Show von AEW noch kommen wird, wird auf jeden Fall auch anders aussehen. Das kann man jetzt schon mal sagen. Das ist ein bisschen so wie früher. Also man präsentiert hier einfach Charaktere gegen ja, Enhancement Talents, die man ansonsten auch teilweise halt, oder nicht nur teilweise, die sieht man dann ja auch immer bei Dynamite im Publikum stehen. Das sind quasi all die Leute, die auch bei Dark auftreten, mehr oder weniger. Und man zeigt hier einfach die Charaktere und baut sie weiter auf gegen diese Enhancement Talents. Das sind wirklich Jobber-Fights, wenn man so will, wobei aber auch die Jobber auch in Entrance bekommen und nach aufgebaut werden. Auch da kristallisieren sich immer nach und nach neue Namen raus, die man dann auch irgendwann fest unter Vertrag nimmt und da auch einsetzt. Also mir gefällt Dark richtig gut und habe da einige Charaktere, die wir jetzt auch bei Dynamite mittlerweile auch Rollen spielen, da das erste Mal richtig gesehen und auch lieben gelernt. Da sind Namen, wo ich glaube, dass sie in Zukunft wirklich große Rollen spielen können bei Dynamite, bei AEW im Hauptroster. Und hier werden sie nach und nach präsentiert. Man fiebert schon mit, selbst, ja, so. Ich meine, selbst bei Dark gibt's ja eine Division, Tag-Team-Division, eine kleine, die noch nie bei Dynamite aufgetreten ist, in Spear Country oder wen auch immer man da hat. Das sind Namen, wer soll das sein, denkt man sich. Und da lernt man sie das erste Mal kennen und kann gut mit ihnen mitfiebern. Ich finde, Dark ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsshows. Ich kann es nicht sagen, warum, es ist halt so.
Es ist aber übrigens nicht Beer Country, es ist Bear Country.
Bear Country, nee, für mich
ist es Beer Country. Es ist Beer Money vielleicht.
Es ist natürlich Bear Country. Bear, wie ist der? Bear Puonsen und wie heißt dein Kollege? Bear, ich glaube Boulder. Ja? Bear Boulder und Bear Puonsen heißen die beiden.
Ich muss auch mal Olaf widersprechen kurz. Es gucken wirklich nicht alle Dark. Allerdings sind die Aufrufzahlen von Dark sehr hoch. Also viel höher, als ich eigentlich erwarten würde. Es sind halt schon, dass da Shows sind, die halt bis zu 600.000 Views haben auf YouTube. Wenn man das halt im Vergleich sieht zu der normalen Quote von AEW, ist das halt schon ein sehr hoher Prozentsatz. Also ich hätte es nicht gedacht. Das spricht dafür, dass das Produkt funktioniert. Und Dark ist halt für mich auch ein bisschen sowas vergleichbar mit NXT. Das ist so der Bereich, wo man halt gerade den Leuten, die nicht in Dynamite da sind und vielleicht noch nicht ausgreift genug sind für Dynamite, dass man da auch Sachen gut testen kann, probieren kann, wie funktioniert das, wie kommen die an. Und wenn das sich da entwickelt hat, dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt kommst du rein in Dynamite, aber es ist eigentlich ein kluger Weg, bevor man die halt so reinwirft und sie gehen komplett unter, dann lieber bei Dark und dann dort größer aufbauen. Also ich finde das Konzept dahinter eigentlich sehr interessant und es funktioniert.
Ja, ich muss ganz kurz. Modern, ne? Also das ist, entschuldige, Jackie, wenn ich da ins Wort falle, aber es ist eben auch modern, dass man hier eben noch versucht, die Möglichkeit, die man eben hat, zu nutzen, um dann da auch noch eine YouTube-Only-Show quasi zu präsentieren. Das darf man auch nicht vergessen. Und natürlich, wie lernt ein Wrestler am besten sein Handwerk? Natürlich, indem er im Ring steht. Und am besten dann, wenn er in Zukunft noch vor der Kamera stehen soll, dann auch am besten direkt vor der Kamera. Also warum nicht diese Bühne, die eh schon bereitet ist, auch nutzen, um neue Talents reinzuholen? Auch mal einen Probelauf. Einfach mal reinschmeißen und mal gucken, wie das funktioniert. es ist im Endeffekt wie ein Trainingslager irgendwo. Und für die etablierten Stars, die man dann schon gesehen hat, ist es dann eben auch nochmal eine Möglichkeit, hier und da was auszuprobieren, sich ein bisschen neu zu erfinden vielleicht und da eben auch ja nochmal sich zu zeigen einfach. Shaggy, jetzt darfst du.
Ja, und ich muss da ganz kurz nochmal widersprechen zu dem, was David gesagt hat. Der NXT-Vergleich, der passt jetzt aktuell natürlich nicht mehr. Der hat mal gepasst, weil NXT ja wirklich so ein Nachwuchsbrand war. Mittlerweile ist es wirklich ein drittes Roster, wo man exklusiv Leute unter Vertrag hat, die auch wohl da bleiben mal. Es ist nicht mehr also man kann nicht mehr sagen, die anderen werden nach oben gescoutet. NXT ist gar nicht auf einer Bedeutung mit Raw und SmackDown, aber da erzählt man auch Geschichten bei Dark. Da passiert mal, wenn es hochkommt, ist vielleicht eins was Story-basiertes Match dabei oder irgendwas, was zu einer Story insgesamt gehört. Aber letzten Endes ist es wirklich nur Match an Match an Match und einfach nur, um die Leute nochmal zu präsentieren und sich zu zeigen. Ich meine, wer weiß denn oder wusstet ihr, dass zum Beispiel ein Austin Gunn als Beispiel, der ja bei Dark eigentlich nur auftritt, der hat 18 Siege in seiner Karriere und nur eine Niederlage im Moment. Also der müsste eigentlich um den World Title antreten, wenn man so will. Aber na klar, das hat halt ein weniger Bedeutung. Oder auch ein Brandon Cutler hat ja auch lange jetzt eine Siegesserie gehabt mit seinem, seltsamen Gimmick mit den großen Würfel. Also dafür ist Dark da. Aber letzten Endes, die Wrestler präsentieren sich und das ist auch gut so.
Ja, und man bekommt, wie gesagt, ein bisschen In-Ring-Training quasi. Auch das, finde ich, sollte man an der Stelle nicht so unterschätzen. Kommen wir trotzdem mal jetzt zu den einzelnen Bereichen von AEW. Und wir fangen da ganz einfach mal mit der Damendivision an. Oft gescholten, oft kritisiert. Und wir gehen da jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Wir orientieren uns da an der offiziellen Seite von AEW, also von der Roster-Seite. Da sind ein paar dabei, die, also hier, da fehlen tatsächlich ein paar. Wir werden die da hier und da noch ergänzen. Ein paar Damen, die hier nicht aufgeführt sind. Also beispielsweise ganz prominent Ivelisse und Diamante fehlen hier. Wir fangen aber erstmal ganz, ganz oben an. Und ganz, ganz oben, da steht natürlich der, beziehungsweise die AEW Women's World Championess. Und das ist natürlich Hikaru Shida. David, wie findest du, hat man hier mit Hikaru Shida, die jetzt ja schon eine längere Zeit Champion ist, jetzt zuletzt in der Fehde mit Abaddon gewesen ist, hat man hier, sie als Zugpferd für die Women's Division korrekt ausgewählt? Siehst du eine Entwicklung? Wie siehst du da das Verfolgerfeld auch?
Sie war zum Zeitpunkt, wo man sie gewählt hat, auf jeden Fall die richtige. Sie hat auch eigentlich bei den Matches nie versagt oder so. Im Gegenteil, ich fand gerade, ihre Stärke waren die Matches. Aber das Problem war dort einfach, es fehlten halt so ein bisschen die Pendants. Sie hatte halt eine gute Fehde mit Nyla Rose. Aber auch da war halt wenig Storytelling dabei. Es war halt eher, dass Storytelling dann in den Matches kam. Und das hat sie eigentlich durch ihre ganze Regentschaft gezogen. Und dadurch konnte man halt sie gar nicht so groß aufbauen, wie sie eigentlich wrestlerisch halt rüberkommt in den Matches. Was man hingegen dann jetzt gegen Ende dann gemacht hatte, die Fehde mit Abaddon, das war dann zumindest mal ein bisschen Charakter-Storytelling. Und das hat mir dann auch direkt gefallen. Und ich finde bei Hikaru Shida, sie ist am Mikrofon natürlich nicht die allerbeste, aber ich glaube, da kann man halt noch deutlich mehr machen und ich glaube einfach, dass da noch sehr viel mehr möglich ist, aber es trotzdem okay war, das Jahr. Sie war, glaube ich, schon die Richtige, weil sie hat halt diese Star-Power gehabt, diese Ausstrahlung. Sie konnte den Titel auch tragen, indem sie halt gute Matches abgerissen hat bei den Pay-Per-Views. Von daher würde ich halt das Ganze unter so gut zusammenfassen. Aber noch nicht so, dass man denkt, von wegen, das ist hier das Face der Division, sondern da muss einfach mehr Character-Work kommen. Aber damit hat man meiner Meinung nach dieses Jahr angefangen.
Das ist eben auch genau das Problem, tatsächlich, das, was du zuletzt gesagt hast, was mir im Hinterkopf geschwebt ist. Für mich ist sie nicht unbedingt das Gesicht der Division. Für mich ist sie nicht so weit etabliert, dass sie die Division eigentlich so lange tragen könnte. Und zugleich wüsste ich aber auch nicht, wenn ich mir das Roster anschaue, wer da noch in Frage käme. Shaggy, wie siehst du hier die Division im Ganzen, also auch wenn man dann mal von Hikaru Shida so ein bisschen weggeht und da mal so ein paar Namen wie, keine Ahnung, Chris Statlander, die Verletzungspech gehabt hat. Wir haben gerade eine Nyla Rose angesprochen und eine Penelope Ford von mir aus, eine Serena Deeb, die wir jetzt gesehen haben, Shayna und so weiter und so fort. Wie siehst du so das nähere Verfolgerfeld von Hikaru Shida?
Ja, da fehlen halt noch wirklich ein paar Wrestlerinnen, um da wirklich auch eine prägnante Damendivision zu haben. Man hat ja jetzt ein paar Leute mehr unter Vertrag auch. Ich würde gerne auch zwei Namen auch erwähnen, die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast. Unter anderem eine Anna Jay, die ich wirklich für sehr, sehr talentiert halte und von der ich eine ganze Menge erwarte. Und ich glaube, die könnte auf jeden Fall dafür vorsorgen in der Damendivision. Ebenso auch eine Tai Conti, die sich unglaublich gut entwickelt hat und jetzt gerade.
Das letzte Match war richtig gut.
Ja, gut, da hatte gegen Serena Deeb das Match, was jetzt vor einiger Zeit war, das war auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Match. Liegt aber sicherlich auch daran, dass Serena Deeb lange ihre Trainerin war bei der WWE und die beiden sich halt auch sehr, sehr gut kennen. Und aber das war wirklich ein tolles Match von Tai Conti. Also auch die ist echt eine tolle Wrestlerin. Und wenn dann auch die Japaner mal wieder kommen dürfen, die sind ja aktuell jetzt nicht aufgrund der Covid-19-Geschichte, da können sie ja jetzt aktuell nicht einreisen, auch die sind ja total wichtig. Und da gibt es einige, die Red Velvet wird ja auch gerade aktuell aufgebaut an der Seite von Brandi Rhodes, wenn die mal wieder kommen kann, die aktuell ja außen vor, so ein bisschen aufgrund ihrer Schwangerschaft. Dann gibt's halt Wrestler, die einen Charakter haben wie eine Big Swall, aber die im Ring mich jetzt noch nicht so richtig überzeugen. Auch Ivelisse und auch Diamante sind zwar auch gute Charaktere, aber für mich wirklich jetzt noch im Ring nicht wirklich überzeugend insgesamt. Und eine die neue Dame, die man ja jetzt auch aufbaut, eine Jade Cargill, von der habe ich jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Und die scheint ja für die AEW ja auf jeden Fall einen großen Plan zu haben. Aber schauen wir mal und warten wir aber, ob das überhaupt funktioniert. Eine Erscheinung ist sie, aber ob sie im Ring das abliefern kann, am Mic konnte sie es schon mal nicht. Also da gibt es ein paar Namen, aber da muss noch einiges passieren. Britt Baker natürlich, die ist toll, aber auch die ist im Ring jetzt noch nicht super. Ich finde Rebel übrigens ganz toll, die ist ja auch eine tolle Wrestlerin und übrigens...
Gleich hast du alle durch, ey. Shaggy macht einmal den Roster-Split hier allein. Wir lassen einfach reden, David, und wir gehen was essen oder so.
Ich dachte, Ich dachte, das war das nicht meine Frage. Du hast dich doch gesagt, was zu den Damen allgemein. Ich kann auch mal eine Pause machen zwischendrin. Aber übrigens, habt ihr gewusst dazu, Rebel ist ja tatsächlich Hair- und Make-up-Artist von Britt Baker, laut Story, aber sie macht auch für die anderen Damen teilweise das Make-up. Also da wird sie doppelt eingesetzt. Generell sind einige der Wrestler ja auch insgesamt, das finde ich macht AEW auch gut, auch mit anderen Aufgaben beschäftigt. Auch in dem Fall, bei den Damen ist ein Leva Bates, ist ja auch, koordiniert auch so ein bisschen so diesen, ist quasi so die Vorsitzende unterhalb von der Brandi Rhodes und dem Kenny Omega, was quasi hier die Koordination des Damen-Wrestlers angeht. Auch da haben man, wie früher bei ECW, haben die Wrestler auch andere Aufgaben. Das finde ich ganz gut.
Man muss aber sagen, AEW hatte ja auch einfach jetzt zwei riesen, ja, wie soll man sagen, Hölzer, die halt in die Speichen da geworfen wurden. Das ist einmal die Corona-Krise, wodurch halt die ganzen japanischen Wrestlerinnen weggefallen waren. Und dann auch von Kustendländer die Verletzung, weil da war ganz klar, dass man eigentlich sie aufbauen wollte für eine große Fehde. Und das ging halt dann nicht. Also ich mach mir jetzt um die Women's Division deutlich weniger Sorgen, muss ich sagen, mittlerweile. Weil ich finde, man schafft jetzt schon, es dauert halt. Für mich kommt es ein bisschen so vor, als wenn man halt im Vergleich zum Männer-Roster so ein bisschen zeitverzögert wäre. Also ein Dreivierteljahr zurück. Aber jetzt kommt halt langsam das auf, was ich halt brauche, dass man halt, Britt Baker ist halt, auch wenn die im Ring nicht super ist, aber sie ist für mich eine der Topstars von AEW und allgemein auch gesehen. Ich finde, das Abaddon hat mich total umgehauen. Nicht unbedingt wrestlerisch das absolute Hammerzeug, aber das ist ein Charakter, den du mal brauchst. Und das ist vor allen Dingen ein Charakter, der halt gut tut. Big Swole denke ich auch, dass da noch deutlich mehr geht. Wendy Rhodes ist immer noch eigentlich auf der Suche nach ihrem Gimmick oder ihrem Charakter, würde ich halt sagen.
Gut, ist ja jetzt erstmal raus mit Schwangerschaft und so.
Ja, Nyla Rose fand ich zum Beispiel gut im Laufe des Jahres. Sie ist halt für mich jemand, die kann halt immer weiter aufgebaut werden. Da fehlt halt auch noch ein bisschen so der letzte Funke, aber da geht was. Und ich finde halt auch, die nächste oder das Face der Division könnte für mich halt Serena Deeb werden.
Ja, schwierig. Also mein Tipp ist ja immer noch, ich hoffe, dass man hier eine Thunder Rosa verpflichtet, weil die finde ich hervorragend im Ring und auch was den Charakter angeht. Da ist nämlich direkt beides dabei. Weil wenn wir so ein bisschen durchgehen, was jetzt hier vielleicht auffällt, ist, dass wir entweder Top-Wrestlerinnen haben oder Top-Charaktere haben, aber wir haben zu wenig Frauen, bei denen irgendwie beides zusammenkommt. An beiden kann man arbeiten, an beidem arbeitet man auch ganz klar zur Zeit. Wir haben zum Beispiel auch eine Penelope Ford, die ich immer versehentlich als Penelope Cruz bezeichne, haben wir ja hier zwischenzeitlich gehabt, wo wir gesagt haben, Mensch, die schafft hier irgendwie den Breakout. Shaggy, glaubst du, mit der ist in Zukunft noch zu rechnen?
Auf jeden Fall. Die hat auch im letzten Jahr sehr, sehr viel, sehr viel dazugelernt. Und ich finde, die kann Mike schon so ein bisschen was, aber vor allem im Ring hat sie sehr, sehr viel dazugelernt. Ich kann mich noch an Matches aus der Zeit vor AEW erinnern. Da habe ich einige gesehen, die mich überhaupt nicht überzeugt haben. Und auch am Anfang bei AEW wurde sie auch nur so zögerlich im Ring eingesetzt, aber so mit der Zeit. Die war ja auch kurzzeitig mal Herausforderin auf den Titel. Ich finde, das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube auch, dass sie in Zukunft da oben auf jeden Fall noch mitspielen kann. Und noch mal ganz kurz zu Penelope Cruz, das ist natürlich auch eine wunderschöne Frau.
Muss halt auch sagen, ein bisschen zum Vergleich zu WWE, da ist es ja auch eigentlich so viele, also ist ja nicht so, dass alles Charaktere sind, die halt großartig sind. Da gibt's halt eigentlich halt so 6, 7, würde ich halt ungefähr grob mal reinwerfen, oder 8, die das eigentlich tragen, und der Rest ist halt auch ein bisschen außen vor, und eigentlich müsste halt das so langsam aufgebaut werden, und da ist man auch meiner Meinung nach halt dabei. Wie du halt sagst, wenn Thunder Rosa, wenn man die verpflichtet, wäre super. Ich finde halt, dass Conti auch definitiv das Zeug für mehr hat, und ich bin auch gerade ehrlich gesagt froh, oder ich habe mir halt innerlich die Frage gestellt, wäre das jetzt auch so gekommen, wenn jetzt die Japanerinnen da gewesen wären? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es tat AEW dahingehend sogar gut, dass man quasi zu wenig Leute hatte oder andere Leute halt weg waren, die man eigentlich eingeplant hat, und dadurch halt mal Wrestlerinnen ein bisschen mehr jetzt Arbeit reingesteckt hat oder fokussiert hat. Ich glaube, da ist dieses Jahr deutlich eine Entwicklung dann drin, dass wir Ende des Jahres dann sagen, ja, das Roster ist nicht schlecht.
Ja, also ich glaube, das Roster ist auch nicht schlecht, das muss man ganz klar sagen, und wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, auch im Rückblick haben wir es, oder im Ausblick haben wir es auch betont, dass man hier merkt, dass da eben Arbeit drinsteckt. Aber es fehlen für meinen Geschmack wirklich noch diese prägnanten Geschichten und die prägnanten Charaktere, um hier wirklich Talente vorzubringen. Ich habe auch noch so eine Shanna, halte ich auch für jemanden, mit der man da noch mehr machen kann. Mit Jade Cargill ist eine ganz interessante Geschichte, die hat Jackie gerade eben schon angesprochen. Ich finde, die bringt ja vom Look her alles mit, um Megastar zu sein. Aber die Promos waren bis jetzt schwierig im Ring. Wissen wir noch nicht so recht. Also, das ist schon so ein, nicht Buch mit 7 Siegeln, aber es ist schon noch eine Unbekannte hier, oder, Shaggy?
Auf jeden Fall. Also, ich habe es ja schon gesagt. Wenn man sie sieht, ist man beeindruckt, wenn sie anfängt zu sprechen. Gut, das erste Mal dann vor Live-Publikum, das war auch wirklich ein Schwung ins eiskalte Wasser. Sagt man so? Nee, ein Wurf. Nein, ein Sprung.
Ein Sprung.
Wie sagt man? Ein Sprung ins eiskalte Wasser. In der großen Promo mit Cody dann auch noch. Und dann gab es quasi die Geschichte auch mit Brandi Rhodes und so weiter und so fort. Ich finde es ganz, ganz okay, aber wie gesagt, im Ring wissen wir noch nicht, was sie kann. Am Mike muss sie da wirklich echt noch eine ganze Menge zulegen. Aber optisch, da beeindruckt sie schon. Ich meine, ich weiß noch, wie man das erste Mal eine China gesehen hat zum Beispiel. Da dauerte es auch längere Zeit, bis die auch im Ring und auch am Mike überzeugen konnte. Die war auch am Anfang eine Erscheinung. Also ich habe es noch nicht aufgegeben. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wie es da weitergeht. Eine Shanna hast du angesprochen. Shanna ist halt auch nicht mehr die Jüngste. Also das ist auch jemand, die sicherlich nicht die Damendivision tragen wird, aber ist eine tolle Wrestlerin, und mit ihr hat man ja auch schon vor Corona einiges probiert, so ein paar kleine Geschichten, gerade mit Nyla Rose, und ich glaube, auch da wird es gute Matches geben, aber die Division wird sie nicht tragen, das glaube ich nicht.
Okay, also dann fragen wir doch jetzt einfach mal so, Moment, fragen wir doch einfach mal so, wer sind denn 3 Frauen aus dem aktuellen Roster, die eurer Meinung nach die Division 2021 tragen werden?
Wer zuerst?
Ja, deswegen, kurz überlegen. David?
Ja, Britt Baker, definitiv. Ja, Serena Deep. Und Thunder Rose, sage ich, die wird verpflichtet.
Shaggy?
Ja, und dann hat David auf jeden Fall 3 Namen genannt, die ich auch genannt hätte. Weil 21 ist dann schon schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dass spätestens 22 dann wirklich Namen wie eine Anna Jay, eine Ty Conti, eine Chris Statlander, wenn sie dann wieder zurück ist, auch oben mitspielen werden. Wir haben Ellie noch gar nicht angesprochen. Die ist ja auch jetzt nicht die schlechteste im Ring. Das macht schon Spaß, sie manchmal zu sehen. Aber die wird ja aktuell auch eher außerhalb des Ringes eingesetzt.
Die ist auch noch da, wolltest du sagen?
Ja, die wollten wir noch der Vollständigkeit halber erwähnen.
Genau, also ich sehe auch eine Chris Statlander, sehe ich hier ganz oben, Thunder Rosa. Ich bin nicht 100% sold on Serena Deep, leider. Also ich finde, die wrestlerisch ist die gut. Aber mir fehlt da Personality, und das ist mir irgendwie da sehr, sehr wichtig. Und Britt Baker ist jemand, die genau das mitbringt, und deswegen ist sie auch jemand, die da so heraussticht quasi, wenn man jetzt die nimmt, die jetzt nicht gerade schon einen Gürtel durch die Gegend tragen. Abaddon finde ich auch einen coolen Charakter, und ich weiß genau, dass das war klar, dass David das gefällt.
Nein, gar nicht. Also ich mag eigentlich gar nicht so Horror- oder Zombie-Gimmicks, finde ich schrecklich, aber ich fand halt die Umsetzung gut.
Ja.
Und ich fand da zum Beispiel auch diese Storyline gut, dass du halt einen Champion siehst, der halt Schiss hat. Und warum denn nicht? Selbst die Niederlage hat ja nicht geschadet, aber das ist so ein Charakter, der Division super gut tun kann, weil du brauchst du nicht ins Titelgeschehen einwerfen. Aber das ist halt jemand, den du halt gerade dafür nutzen kannst, um halt, sagen wir zum Beispiel eine Serena Deep, einen Charakter zu geben. Weil nimm den Charakter und bau eine Storyline auf, wo du halt wirklich zeigst, dass du jemanden aufbaust, der halt zum Beispiel sich nicht unterkriegen lässt oder sonst irgendwas. Da kannst du alles Mögliche machen. Das ist super.
Was ich interessant finde, ist, dass jetzt keiner von uns gesagt hat, eine von den Japanerinnen wird hier eine Säule, weil immerhin war ja eine Rio die erste AEW Women's Championess. Und wir haben natürlich auch mit der Hikaru Shida eine Japanerin als amtierende Championess. Und wie jetzt auch in dieser Woche ja geklärt worden ist, wir suchen da eine Herausforderin und da gibt es ein Turnier und auf der einen Seite gibt es einen amerikanischen Turnierbaum und auf der anderen Seite einen japanischen Turnierbaum. Also man setzt da durchaus noch auf die Frauen aus Japan. Ich muss ehrlich sagen, mich hat zum Beispiel die Imi Sakura und auch eine Yuka Sakasaki, die waren schon gut anzuschauen, aber da auch da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt.
Ja, obwohl es gute Wrestlerinnen sind, gerade genau. Eine Emi Sakura ist ja auch ja eine hoch angesehene, also sind die alle, aber Rio ist ja auch noch sehr jung. Klar, da, die waren halt da, als noch nicht die Damendivision jetzt eher wirklich unter Ferne liefen lief. Das tut sie halt immer noch heute auch noch mehr oder weniger, aber die werden auf jeden Fall präsenter schon eingesetzt in den Shows. Nee, ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall das bereichern. Und ich glaube, dass eine Shida, ich halte sie für eine der besten Wrestlerinnen der Welt, aber am Mike oder so insgesamt in Ausstrahlung fehlt es ihr schon. Und das ist eben das Problem. Aber im Moment ist sie ja die Säule und wird sicherlich auch noch längere Zeit sein und bleiben. Allerdings hast du ja auch gefragt, werden sonst noch Säulen sein könnten? Und da haben wir dir einige genannt. Ich glaube, die Japanerin brauchst du dann nicht, wenn du, die braucht man vielleicht als zusätzliche Anreiz im Roster. Aber ich glaube nicht, dass eine der Damen, die wir jetzt bisher als Japanerin haben, außer einer Shida und ein Abstrich einer Riho, wirklich auch Eckpfeiler der Division sein werden und auch sein sollten.
Zumal halt genau das ja da fehlt, was wir eigentlich immer brauchen oder sagen, halt dieses Character-Work und gute Promos, das ist halt da ein bisschen schwieriger. Brauchen tust du sie nicht unbedingt, aber das heißt halt nicht, dass du die nicht reinnehmen musst oder nicht reinnehmen solltest. Im Gegenteil, weil du brauchst ja Varianz und das ist halt einfach eine Frage, wie du das entwickelst. Genau wie bei Hikaru Shida. Ich glaube, da geht halt noch deutlich mehr. Man muss es halt nur machen. Ich glaube zum Beispiel, eine Shida könnte einen sehr guten Charakter ergeben, wenn du ihr irgendwann mal eine große Fehde gibst. Und ich finde, eigentlich für Wrestler ist es immer wichtig, irgendeine große Fehde zu haben, an der man wächst. Und das fehlt halt bislang bei den Frauen.
Und das fehlt natürlich dann die entsprechende Gegnerin. Ne? Du brauchst,
ja, das meine ich ja.
Ja, um eine Fehde aufzubauen, brauchst du immer zwei oder vielleicht sogar drei. Und das ist eben das, was momentan noch ein bisschen fehlt. Potenzial ist auf jeden Fall da. Da sind wir deutlich positiver, als wir das noch vor, ich sag's mal, anderthalb Jahren ungefähr gewesen sind. Die Entwicklung ist da, das sieht man eben auch. Und ich glaube, das ist das, was wir aus der Damendivision hier auf jeden Fall mitnehmen können. Springen wir mal in die
Tag-Team. Ja, ganz kurz, bevor wir immer, ganz am Ende, wenn wir eine Division besprechen, würde ich immer heute sagen, wir haben bei Dark auch noch einige Damen, die man auch noch irgendwann ins Hauptroster holen kann und die auch tatsächlich auch dann überzeugen können. Ne? Alex Garcia finde ich super. Also so einige Damen, wo ich sage, die sind super, die müssen noch ein bisschen an sich arbeiten, die kommen irgendwann ins Hauptroster und noch, da arbeitet man ja auch weiter. Und gerade auch deshalb ist Dark auch so wichtig. Und Emi Sakura, zu der noch mal ganz kurz, die ist auch schon Mitte 40, also die wird auch jetzt nicht wirklich dann noch lange auch für AEW unter Vertrag stehen, das ist schon mal ganz sicher. Wer noch unter Vertrag steht, wenn wir gar nicht angesprochen haben, auch nicht ansprechen müssen, ist eine Mel. Jetzt kannst du weitermachen.
Stimmt, die ist untergegangen, aber
die kämpft ja auch nicht mehr, gar nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, was mit der ist.
Dürfen wir jetzt zur Tag-Team-Division springen, lieber Shaggy?
Jetzt darfst du. Und denk dran, am Ende, bevor du dann weitergehst zur Herren-Single-Division, es gibt auch einige Teams bei Dark.
Genau, das darf der Shaggy immer einwerfen. Übrigens, der Columbo von Dark ist der Shaggy. Die Tag-Team-Division bei AEW ist ja was sich die Young Bucks höchstpersönlich auf die Fahne geschrieben haben. Diese zur besten Tag-Team-Division der Welt aufzubauen, die talentiertesten Wrestler hier ranzuholen. Und wenn man sich so das Roster anschaut, was die Tag-Teams, die etablierten Tag-Teams hier angeht, dann ist das ja wirklich riesig groß. Und da jetzt irgendwie eine Abstufung zu finden, ist wirklich extrem schwer. Und vor allem, man hat ja auch selbst jetzt in den letzten Monaten noch mal zugelegt, wenn wir uns an so Verpflichtungen wie Top Flight oder die Acclaimed zum Beispiel zurückerinnern. Da ist unglaublich viel Talentdichte, David. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was das Produkt sehr stark belebt, oder?
Das ist nicht nur Talentdichte. Also erstmal, was sie vorhatten bei der Tag Team Division, das haben sie geschafft. Ich finde das so grandios, was es dort gibt. Das ist nicht, weil halt die Matches spektakulär sind und Co., sondern da sind Teams dabei, die halt auch wirklich alle irgendwie unterschiedlich sind und ihren eigenen Stil haben. Also Butcher and Blade ist halt komplett anders als was ich, Young Bucks und dann hast du halt Lucha Bros, aber dann hast du auf deiner Seite Santana und Ortiz, Team Test, du hast Private Party, die jetzt auch endlich ein bisschen was geändert kriegen, damit daran gearbeitet wird, die Unterstützung kriegen, man hat das erkannt. Jurassic Express hast du, wo halt auch möglich ist, dass der Jungle Boy mal rauskommt und du hast die Dark Order, auch wo du halt einen John Silver mehr aufgebaut hast, FTA, du hast so viel unterschiedliche Arten von Teams und das ist halt jetzt nicht unbedingt nur auf die Art des Wrestlings gemeint, sondern auch unterschiedliche Charaktere und das mag ich total an der Tag Team Division, weil das ist einfach nicht so, ja, random, sondern ich weiß, wofür eigentlich jedes Team halbwegs steht. Und das finde ich beeindruckend, weil das hätte ich nicht erwartet. Zum Beispiel Best Friends, also das ist mein liebstes Beispiel, weil mit denen konnte ich anfangs gar nichts anfangen. Wie großartig sind die mittlerweile?
Das freut dich, Shaggy zu hören, glaube ich.
Ja, tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsteams, die finde ich super. Gerade gut, Trent ist jetzt erstmal verletzt, wird einige Zeit ausfallen und das wird ein bisschen dauern, bis er wiederkommt, aber man hat ja für Chucky T noch andere Geschichten, ob die jetzt so cool sind, ist ein anderes Thema. Ja, aber das sind wirklich, wenn du mich vom halben Jahr gefragt hast, hat AEW die beste Tag-Team-Division der Welt, hätte ich dir gesagt, ja. Wenn du mich heute fragst, haben sie sich da um Länge nochmal gebessert. Auch gerade, klar, es gibt auch da Kritik, dass man das moderne Tag Team Wrestling ist ja hier enorm entscheidend. Also hier wird ja nicht bis 5 gezählt, wenn beide Wrestler im Ring sind und so Sachen. Es gibt ja oft Matches, wo wirklich alle 4 einfach durchgehend auch wrestlen. Das passiert ja halt öfters, aber das ist was aus dem Indie-Bereich einfach auch jetzt mittlerweile in, wenn man AEW dazu zählt, in Mainstream übergegangen ist, muss man so sagen. Und das sind wirklich, auch SCU haben wir noch gar nicht angesprochen. Die waren ja auch am Anfang noch Tag Team Champions. Das ist auch ein Team und die haben jetzt auch quasi jetzt auch noch mit die letzte große Story von Christopher Daniels. Also wir haben wirklich fantastische Teams und hier muss ich sagen, weil es passt dieses Wort, wirklich eine unglaublich gut besetzte Tag Team Division. Viel besser geht's nicht und man präsentiert ja auch alle und versucht das auch ganz gut zu machen. Auch Hybrid Hybrid 2, die ja jetzt auch wieder Geschichten haben. Also man vergisst die Leute ja auch nicht. Auch die beiden Teams, John Silver, Andrew Reynolds und Stu Grayson und Evil Uno von der Dark Order, ja auch in vielen Geschichten. Und man hat hier ein Team, und auch da muss ich Dark wieder ansprechen, mit The Acclaim zum Beispiel. Das ist ein Team, was man extra für Dark geschaffen hat. Da kamen sie super gut an. Anthony bei uns, ein charismatischer Typ. Aber gerade Max Custer ist jemand für mich, wo ich sage, vielleicht sprechen wir den nachher nochmal an, weil ich glaube, das ist jemand, der auch in Zukunft ganz, ganz oben mitspielen kann und ich glaube auch wird. Das ist ein toller, charismatischer Typ. Man hat auch mit den Varsity Blondes auch ein Team bei Dark geschaffen, die jetzt auch bei Dynamite ab und an auftreten. Also da gibt's einiges und ich bin echt glücklich und zufrieden, wenn ich mir diese Tag-Team-Division ansehe, weil so viele Teams, die da auch wirklich Rollen spielen, das gab's bei der WWE noch nie.
Vor allen Dingen das Schönste für mich persönlich ist, dass du die Teams dahingehend aufgebaut hast, dass eigentlich jedes Team nur einen kurzen Aufbau braucht und ich hätte kein Problem damit, wenn die den Titel kriegen. Und dadurch sind halt einfach viele Varianten an Fäden möglich und das ist das, was ich sehr spannend finde, weil alle sind irgendwie, oder zumindest nicht alle, aber ein Großteil ist irgendwie etabliert genug, dass ich sage, jo, wenn die um den Titel kämpfen, kann ich nachvollziehen.
Ja, das hat man ja zum Beispiel auch gesehen jetzt bei Matches zwischen Young Bucks und Acclaimed, nur so als ein Punkt, oder auch Young Bucks gegen Topflight, wo man ja auch dabei gewesen ist und da irgendwie trotzdem die Spannung gehabt hat. Ich finde das auch sehr interessant, dass man das hier wirklich geschafft hat, so eine Varianz reinzubringen. Und ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wer da für mich abfällt. Also mal so im negativen Sinne mir hier dieses Roster so angeschaut. Und es sind tatsächlich sehr, sehr wenige Teams, wo ich jetzt sagen würde, boah, die brauchst du jetzt nicht. Und da bin ich enttäuscht von. Also persönlich, das ist wirklich nur mein persönlicher Ansatz, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Leute wie Santana und Ortiz hier noch mal mehr Prominenz irgendwie in der Division bekommen und da noch einen größeren Spot bekommen. Andererseits eben sind sie trotzdem sehr prominent präsentiert. Und ich glaube, das ist eben das, was man hier mitnimmt. Und was man hier eben auch immer wieder probiert, ist natürlich, die Tag-Team-Division auch zu nutzen, um ja junge Talente zu pushen. Shaggy hat gerade schon hier den Kollegen von Acclaimed angesprochen. Wir müssen da natürlich auch so Leute wie einen Jungle Boy zum Beispiel ansprechen oder auch einen Ray Phoenix, den wir jetzt zuletzt in einem fantastischen Match, auch da passt dieses Wort, gegen einen Kenny Omega zum Beispiel gesehen haben. Also da wird durchprobiert, es wird ausprobiert. Du hast diese Stables, die auch noch damit reingehören. Persönlich, auch da wieder ganz persönlich, ist das Tag-Team, was hier für mich am meisten abfällt, was ich derzeit am uninteressantesten finde, obwohl es in einem prominenten Stable steckt, ist tatsächlich Butcher und Blade. die haben mich nach wie vor nicht 1000% abgeholt, auch wenn gerade der Butcher einen coolen Look hat, aber irgendwas fehlt mir da.
Ja, aber du musst auch nicht jeden unbedingt so krass in Fokus stellen, weil ich bin zum Beispiel mit Butcher Blade dahingehend zufrieden, beziehungsweise die fallen halt für mich nicht so raus, weil ich sag, du brauchst halt auch Teams, die so ein bisschen Workhorses sind, die du immer wieder als Gefahr einsetzen kannst, und das sind die halt für mich. Die kannst du immer wieder als Gefahr einsetzen, die müssen aber auch nichts reißen. Und da sind halt andere, zum Beispiel Zatanna und Ortiz, denke ich auch, die werden dieses Jahr deutlich mal eine große Fehde um den Titel haben oder um einen Titel haben. Aber auch andererseits, die hatten halt ihre Fehde mit Best Friends, die war richtig gut. Und genau wie halt Natural Nightmares, brauchst du nicht zwangsläufig auf den ersten Blick, aber auf den anderen Blick so, ja doch, weil du hast dann halt jemanden, den kannst du immer wieder mal reinwerfen.
Genauso wie zum Beispiel Sonny Kiss und Joey Janela. Ist auch so ein Team, das wahrscheinlich nie irgendwie jetzt das mega Hauptshow-Programm ziehen wird. Aber wenn sie dann trotzdem mal in einer gewissen Story oder in einer gewissen Konstellation eingesetzt werden, dann passt das eben, weil sie eben diese Underdog-Rolle haben, weil eben alle anderen Teams noch größer sind. Gut, Luther und Serpentico.
Nee, die brauche ich wirklich nicht. Das Chaos Project, ja, die werden niemals. Ich sag jetzt, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, die holen niemals die Tag-Team-Gürtel. So von all den Teams, die wir bisher genannt haben. Ich glaube auch nicht, dass die Natural Nightmares, die sind ja auch eher, ja, mehr oder weniger eine Zweckgemeinschaft. Die gehören beide zur Nightmare Family, beide auch Backstage sehr aktiv. Ich glaube, auch ein Luther, der ist ja, fragt sich, warum der eigentlich da ist, aber der hat ja auch Backstage einige Aufgaben mittlerweile. Aber trotz allem, ich glaube, Luther und Serpentico, die werden niemals zusammen Tag Team Champion. Serpentico ist ein kleiner, Olaf, junger Mann, aber der, ich glaube ich, auch ein der ist aber auch jemand, der auch schon kann. Den hat man einfach, weil er ein bisschen mysteriös aussieht. Ich glaube, mit dem Luther, mit dem man sonst nicht so viel anfangen konnte mehr, nach seiner seltsamen Geschichte an der Seite von Awesome Kong war das doch. Wisst ihr noch? Man hat's vergessen.
Ja, oh Gott.
Genau. Da seitdem auch keinen wichtigen Einsatz. Und das sind halt da. Das finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Aber klar, also man hat wirklich viele, viele gute Teams, wie auch David sich festgestellt hat, die kann man relativ schnell aufbauen und dann sind die wirklich namhafte Herausforderer. Man hat ja die Best Friends hat man sehr schnell aufgebaut, hat funktioniert. Und andere Teams jetzt, ihr habt es gesagt, die Acclaimed, gut, die hatten eine große Siegesserie bei Dark, haben sich dieses Match auch verdient. Top Flight, super junges Team, die ich jetzt schon besser finde als Private Party, mit denen ich noch nicht so viel anfangen kann. Immer noch nicht. Aber auch mit denen macht man ja jetzt eine Geschichte mit Matt Hardy. Also man hat erzählt viele Geschichten innerhalb der Division, die nicht immer unbedingt um den Tag-Team-Gürtel gehen. Und das finde ich super gut. Und da macht man auch vieles richtig.
Ich wollte gerade einwerfen mit Matt Hardy, mit dem ich nicht so viel anfangen kann übrigens.
Ja, passt doch.
Deswegen. Ja, aber wie gesagt, die Dichte ist da auf jeden Fall da. Und David, ich glaube, das Interessante ist ja auch, dass oftmals sich Tag-Teams ja nicht nur auf zwei Leute beschränken, sondern wir haben sehr oft drei oder sogar ganze Stables daraus. Und das nutzt man ja auch, um ja die Geschichten zu erzählen hier.
Ja, und ich habe anfangs ehrlich gesagt, als ich gemerkt habe, okay, das ist ein richtiger Trend bei AEW, habe ich ein bisschen Sorge gehabt, oh, ist das vielleicht too much? Ich muss ganz ehrlich sagen, nee. Ich finde die Menge an Stables und auch dieser Trios, das bringt eher eine Varianz rein, weil man das halt gut umsetzt und man macht daraus halt auch Storylines, wodurch du halt auch wieder innerhalb dieser Trios gerne mal hast, dass jemand heraussticht oder vielleicht doch mal ein Konflikt oder dann doch nicht oder dass halt die Konstellationen anders sind. Ich finde, also bei New Day war das halt für mich neu, damals bei WWE. Und hier funktioniert es sehr, sehr gut. Und ich finde es gerade, es funktioniert halt sehr gut, weil die Umsetzung gut ist. Eben weil man halt auch Storylines innerhalb der Kontrahenten mal erzählt. Oder das ist, es ist halt was anderes für mich. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, okay, es ist ein Tag-Team-Match zwischen zweier Tag-Team, tritt gegen halt zwei von einem Trio an, okay. Wenn du dann aber danach eine Fehde machst zwischen Trio und Trio, das fühlt sich dann direkt wieder anders an. Mhm. Und ich finde, du hast halt dadurch eigentlich eine Möglichkeit an Varianz und auch jemanden aufzubauen, ohne dass du den die ganze Zeit ins Spotlight nimmst. Oder du kannst auch jemanden schützen beispielsweise. Sagen wir, bei Jurassic Express ist es halt für mich ein Beispiel immer ganz schön, wenn du halt sie nutzt, um jemanden anders overzubringen, lässt du meistens auch mal gerne Jungle Boy draußen, um ihn zu schützen. Und ja, es funktioniert. Oder halt du machst die Story, ja, Luchasaurus, unser Stärkster, ist nicht dabei. Oh, okay, dann ist plötzlich, fühlt sich das Team wieder ganz anders an. Und das finde ich sehr gut.
Shaggy, was wird aus der Dark Order? Wie siehst du jetzt die Entwicklung der Dark Order? Weil auch da sind ja quasi direkt zwei Tag-Teams draus entstanden oder beziehungsweise sogar eigentlich noch mehr, wenn man sich mal so überlegt. Ne? Also Stu Grayson und Evil Uno auf der einen Seite und John Silver und Andrew Reynolds auf der anderen Seite sind ja so die etablierten Teams. Ansonsten wird er ja noch munter durchgewechselt. Wie siehst du die da? Siehst du die da in irgendeiner Art und Weise als Herausforderer oder sind die jetzt für den Moment erstmal da? Ich meine, man ist ja eh noch so ein bisschen in der Findungsphase. Wo will man jetzt hin nach dem Tod von Brody Lee? Aber siehst du da in diesen Teams, weil wir sprechen jetzt ja explizit über Teams, siehst du da eine Zukunft?
Na, ich als Dark Order-Mitglied kann da ja auch mal aus den Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Also Stu Grayson und Evil Uno generell sind ja wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Die kennen wir, Olaf, auch schon länger als Super Smash Brothers, haben die ja auch schon im Indie-Bereich wirklich auch Jahre zusammengekämpft und haben auch wirklich tolle Matches abgeliefert. Die am Anfang haben die noch nicht so richtig funktioniert und connected und ich finde ja jetzt auch gerade, jetzt nicht nur durch den tragischen Tod von einem Brody Lee, auch davor fand ich die schon wieder viel unterhaltsamer und die machen total Spaß. Und John Silver, der geht auch total auf. Ich meine, der überragt, der ist, glaube ich, der Shawn Michaels des Teams, während ein Alex Reynolds vielleicht ein Marty Jannetty ist, obwohl er auch gar nicht so schlecht ist. Also auch das ist auch ein tolles Team, die sich auch ja auch schon kennen. Klar würden die auch, wenn man die gut aufbaut, auch sich so relativ schnell oben mit antreten können, auch um die Tag-Team-Gürtel, wobei ich da bei Evil Uno und Stu Grayson sicherlich noch mal ein bisschen mehr sehe. Also die sind natürlich oft das größere Team in dem Fall. Macht Spaß, also man hat da wirklich einiges, auch innerhalb, ich meine, wir haben es ja jetzt in dieser Woche gesehen, da hatte man ja auch innerhalb des Inner Circles zum Beispiel drei Teams, die gegeneinander angetreten sind, was ja auch ganz spannend ist. Also auch da gibt's viele Geschichten.
Aber das war gut.
Das war also super, ja.
Lass doch da vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenken, genauso wie gerade eben auch. Wir haben die Young Bucks natürlich jetzt aktuell über allem schweben als amtierende Champions und die auch einfach unangefochten sind. Also, dass die zu den besten Tag-Teams der Welt der letzten paar Jahre gehören, das ist unangefochten, haben große Matches überall bestritten. Wenn wir jetzt noch nicht angesprochen haben, sind natürlich FTR.
Muss ich gerade sagen, das ist witzig, dass wir die noch nicht angesprochen haben, oder?
Genau, aber woran liegt das, Shaggy?
Also, bei mir liegt es einfach daran, klar, viele sagen, das ist vielleicht mit eines der besten Tag-Teams der Welt. Sie selber sagen es ja auch. Und die sind ja auch wirklich ein tolles Team. Aber bei mir haben sie nur ganz am Anfang als Revival noch connected. Irgendwie im Hauptroster konnte ich auch schon nicht mehr so richtig. Ich weiß es nicht. Bei mir kommen sie nicht richtig an. Und auch hier auch bei AEW, auch von Anfang an kamen sie bei mir irgendwie nicht an. Ich weiß nicht, ob ich einen komischen Geschmack habe. Aber die sind halt eigentlich gut. Aber irgendwas fehlt, um jetzt mit mir zu connecten. Das sieht David, wie ich jetzt auch höre, wahrscheinlich ganz anders, oder?
Ja, komplett. Also ich finde FDA habe ich nur nicht genannt, weil ich einfach die ganzen Teams aufzählen wollte, wo ich dachte, vorhin, bitte nicht, dass einer die vergisst, beispielsweise Best Friends und so. FDA finde ich fantastisch. Sie wurden nicht perfekt eingebunden, finde ich, bei AEW. Das hätte man vielleicht besser machen können, aber man hat halt eigentlich schon dann nach und nach wieder aufgebaut, dass man halt noch jemand zur Seite gestellt hat. Man schürt da den Charakter. Sie sind auch ein Team für mich, was nicht durchgehend den Titel halten muss, aber das ist so ein wichtiges Team, gerade wenn du halt jetzt siehst, wenn die gegen Jurassic Express kämpfen, was da für ein Storytelling dabei ist, um halt beispielsweise einen Jungle Boy zu pushen oder so, das ist super. Also ich finde, FDA ist für mich auch ein Team, was du direkt hinter die Young Bucks knallen kannst in der Liste, zusammen mit Santana und Ortiz, wo ich sag, ja, gib ihnen direkt eine Titelfehde als nächstes und keiner hat ein Problem damit.
Ja, das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also ich weiß, Shaggy mag FTR nicht, aus irgendwelchen komischen Gründen, aber ich hätte die Liste so ähnlich angesetzt. Also wenn wir jetzt einmal von oben weggehen, von den Young Bucks, hätte ich dann auch FTR genannt. Ich habe wirklich einen großen Softspot natürlich für den Jurassic Express in meinem Herzen, in meinem kleinen, fettigen Herzen. Ich mag aber auch die Lucha Bros natürlich total gerne. Ne? Pentagon und Phoenix, ja. Super unterhaltsam. Aber auch genauso wie Santana und Ortiz, die ich ja noch hier aus Deutschland noch gesehen habe. Wen wir übrigens noch gar nicht angesprochen haben, ist Team Taz. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. David, fällt das für dich zu sehr unter Stable, weil da jetzt ja kein richtiges Team sich bis jetzt so stark etabliert hat, sagen wir es mal?
Ja, das ist für mich wirklich so. Also Team Taz sehe ich aktuell eher als Stable an, was um einen Einzelwrestler primär gebaut wurde oder was halt eine allgemeine Gefahr darstellt. Ich glaube, man hat auch da noch gar nicht den großen Plan, ja, wir nehmen das Tech-Team dafür und wollen den Titel, sondern erstmal geht's darum, wir bauen uns immer mehr als Gefahr auf und dann mal sehen, was man daraus macht. Aber das soll halt nicht so heißen, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, das ist halt für mich zum Beispiel ein richtig cooles Midcard-Stable, was für mich super funktioniert.
Ja. Shaggy, hast du deine Top 5 genannt hier, deine Verfolger?
Also ich möchte einmal klarstellen, dass ich jetzt nicht FDA hasse oder sowas, aber einfach, ich würde sie nicht als sie kommen bei weitem nicht in die Riege meiner Lieblings-Tag-Teams, obwohl sie im Ring sehr, sehr gut sind. Irgendwas gefällt mir
einfach, nicht. Dass bei dir FTR wirklich Fuck the Revival bedeutet.
Heißt das nicht wirklich Fuck the Revival? Ich dachte schon.
Also an den Best Friends. Aber bei dir wortwörtlich, weißt du?
An den Best Friends kommt halt auch keiner vorbei in meiner Rangliste. Nee, aber ich meine Top 5 ist schwierig bei den ganzen. Da sind so viele. Ich habe natürlich auch mein Herz ein bisschen an die Varsity Blondes natürlich verloren. Einfach Brian Pillman Jr. und Jungle Man, Cliff Garrison, das ist auch ein geiles, ich finde die super, einfach auch aufgrund des Namens. Und da sind so viele Teams, die ich irgendwie mag. Natürlich mag ich die Lucha Bros, ich mag Santana und Ortiz natürlich, ich mag die Jungs der Dark Order, auch von den Neuen, ich mag The Fly total gerne, The Acclaimed mag ich ganz, ganz gerne. Natürlich, da sind so viele super
Teams. Es sind doch einfach alle.
Ja, es sind halt es gibt jetzt kein Team, wo ich jetzt sage, das mag ich halt irgendwie gar nicht oder so. Also ich sehe die Matches aller gern. Ich glaube, wie gesagt, das Chaos Project brauche ich nicht unbedingt. Selbst, und jetzt komme ich wieder zu Dark. Auch da gibt's ja mit dem Gun Club auch ein kleines Stable, was aber, glaube ich, nur bei Dark eingesetzt wird. Ich glaube, aber auch ein Billy Gunn hat ja auch Backstage noch einige Aufgaben. Ich glaube, seine Söhne sind halt auch wirklich nur mit unter Vertrag, weil sie Söhne von Billy Gunn sind, sonst wären sie es nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Auch die Söhne von einem Devon Dudley zum Beispiel treten ja auch regelmäßig, die Zwillingsbrüder Terrell und Terrence Hughes treten ja auch regelmäßig bei Dark auf. Also das ist auch jemand, gerade Zwillings-Tag-Teams haben wir ja aktuell auch kaum noch. Also auch die könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwann im Hauptroster noch auch von sich reden machen werden. Also gibt's einiges.
Apropos Hauptroster, ich finde auch generell interessant, dass du bei den Tag-Teams-Situationen oder die Tag-Teams sind so weit aufgebaut, dass du eigentlich auch jedes Tag-Team nicht unbedingt splitten müsstest. Man muss ja nicht unbedingt splitten, aber du könntest genauso gut halt immer wieder bei irgendwie ein Team einen rauspicken, wo du sagst, yo, mach mal ein Single-Wrestler-One. Also zum Beispiel Jungle Boy, klar, wird früher oder später irgendwann mal Single-One haben, wobei ich noch nicht mal sicher bin, ob man den unbedingt trennen muss dadurch vom Express. Warum auch? Oder bei Lucha Boss sehe ich zum Beispiel Phoenix definitiv dieses Jahr, dass der irgendwann ein Single-Wrestler-One kriegt.
Ja, also bringt ja da alles Talent der Welt irgendwo mit, ne? Also dass man da was machen kann. Selbst so ein vermeintlich etwas kleineres Team wie Hybrid 2 zum Beispiel, die machen mir tierisch Spaß. Also Angelico und Jack Evans. Ich weiß, so ein bisschen Kritik und so, aber ich mag die trotzdem und ich sehe die echt gern. Ich mag gerade Angelico echt gern. Und ja, hier werden eben auch Tag-Teams verwendet, um auch mal da Leute quasi in Singles-Bereich zu putschen. Ich sehe es auch so, dass zum Beispiel Angelico eine deutlich größere Rolle spielen könnte, wenn er aus dem Team raus wäre. Aber du hast gerade Jungle Boy angesprochen und vielleicht können wir da so einen kleinen Sprung so Richtung Herren-Singles-Division machen, weil auch da werden wir natürlich gleich drüber sprechen, wie man hier noch neue Stars etablieren wird. Aber was ich auch an der Singles-Division der Herren interessant finde, da ist so eine ähnliche Konstellation, wie wir es auch bei den Tag-Teams haben, Shaggy, weil mir fehlt tatsächlich dieser typische Undercard-Sumpf, irgendwo, wo man sagt, ja gut, da wird eh nichts mit passieren. Den gibt es ganz, ganz wenig. Also klar, ein Joey Janela wird jetzt keine große Rolle spielen oder Sonny Kiss von mir aus auch nicht. Auch so leid es mir tut, Shaggy, ein Peter Avalon wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen oder Michael Nakazawa oder so. Aber so die Übergänge von Midcard zu Undercard sind hier schon fließend, oder?
Ja, also du hast jetzt ein paar Namen genannt, die man aktuell, außer mal von Pretty Peter Avalon, den hätte ich eher bei den Leuten, die später mal die Liga tragen würden. Und das ist auch jemand, der ein geiles Gimmick hatte und man hat das Gimmick verändert und noch geiler gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Pretty Peter Avalon, mein Held. Auch mein Held bei Dark, ich liebe ihn. Aber das ist Brandon Cutler und auch ein Michael Nakazawa vor allem, das ist schon die Undercard. Also das sind schon Leute, die man auf jeden Fall als Undercard bezeichnen müsste. Vielleicht auch nochmal dann, ja, weiß ich nicht, welches Standing in Allen Angels hat im Moment. Das ist ja auch die Nummer 5 quasi, der Dark Order. Auch der wird jetzt nicht oben richtig groß eingesetzt. Also das ist für mich schon eher eine Undercard. Das würde ich schon so bezeichnen. Aber ansonsten sind die Übergänge natürlich ganz fließend. Also kann man nie genau einordnen. Ich meine, Team Taz, das sind eher für mich auch drei Singles-Wrestler, die in der oberen Midcard, aber vielleicht, wo ist Powerhouse Hobbs? Also man weiß es nicht genau. Das ist tatsächlich bei der WWE deutlicher, glaube ich, zu sagen, das ist die Under, das ist die Mitten, das ist die Upper Midcard, das ist der Main Event. Also gerade der Main Event Picture bei der WWE ist ja auch, was zumindest die Personenanzahl angeht, würde ich sagen, deutlich kleiner als bei AEW.
Ja, ich finde, du stehst bei AEW vor allen Dingen auf so breiteren Füßen, würde ich einfach sagen. Es ist alles irgendwie ein bisschen gleichmäßiger verteilt und nicht rein fokussiert auf die 1-2 in der Midcard, die 1-2 in Uppercard und Main Event, sondern es ist irgendwie alles ein bisschen ja fließend und vor allen Dingen breiter aufgestellt.
Hat man da aber vielleicht auch noch den Vorteil, dass man nicht so viele Shows produzieren muss? Also
Ja. Ja, also ich habe tierisch Angst, da bleibe ich auch dabei, vor der zweiten Sendung. Weil momentan kann man sich wirklich darauf konzentrieren. Man hat halt die Dynamite-Sendung, die zum Glück nicht zu lang geht. Die geht genau richtig. Du hast halt Dark, um halt das als ja quasi Aufbau- oder Development-Portal zu nutzen auch. Und das ist gut, diese Konstellation. Ich habe halt wirklich Sorgen, dass wenn da jetzt eine weitere Sendung hinzukommt, dass du dann mit dem Storytelling irgendwann nicht mehr hinterherkommt mit dem Schreiben. Und es dann irgendwann irgendwas auf der Strecke bleibt, weil momentan, was ich halt super finde, ich nehme es halt jetzt schon mal vorweg bei der Singles Division der Männer, man hat halt einen Mix, der ist unfassbar. Ich habe den nicht so erwartet. Ich habe halt gedacht, okay, du wirst halt anfangs wahrscheinlich bei den absoluten Stars eher die Älteren haben, so die etablierten Ex-WWEler. Nee, Pustekuchen, du hast einen Mix von Eigengewächsen, würde ich halt sagen, wo du, für mich ist ein Darby Allin, Adam Page, Kenny Omega, die sind auf jeden Fall da drin, MJF definitiv, Orange Cassidy für mich mittlerweile auch, Eddie Kingston gehört für mich mittlerweile auch dazu, auch wenn ich im Ring nicht super finde, aber er ist für mich einer der Topstars. Dann hast du aber auch die Etablierten und das ist in der Midcard zieht sich das immer weiter. Du hast da so viele Wrestler, wo du sagen kannst, ein Lance Archer zum Beispiel, absolut guter Midcarder, aber genauso gut kannst du den auch in 3 Monaten, könnte mir jemand sagen, ja, das ist aber ja gerade einer unserer Main-Eventer. Jo, glaube ich euch.
Also einen Eddie Kingston sehe ich noch nicht als absoluten Topstar. muss ich dir leider sagen. Wen ich da dann eher in die Region auch packen würde, ist ein Pack übrigens. Also jemand, der ja auch schon seine Matches bestritten hat. Und da wartet man, glaube ich, einfach nur darauf, dass man den wirklich dann auch in eine Main-Event-Fehde stecken kann. Ein Eddie Kingston fällt da für mich, ist noch eine Stufe drunter. Und das meine ich gar nicht böse oder sonst irgendwas, sondern der hat.
Ja, oder andersrum gesagt, ich habe mit ihnen gar nicht, zum Beispiel gar nicht gerechnet, dass der irgendwie in die Regionen vordringt für mich vom Standing her.
Das wollte ich gerade sagen, der ist eigentlich auch so ein Overachiever. Ich glaube, den haben sie mal geholt und wollten mal gucken, was mit dem passiert. Und dann hat er ja so Reaktionen gezogen und hat ja auch so viel Feuer gezeigt, dass man sagen musste, ja gut, den müssen wir jetzt nehmen. Also der zieht auch Reaktionen bei den Zuschauern und bei den Fans auf Social Media. Das passt schon. Und generell ist das, was ihr gesagt habt, das sehe ich eben genauso. Ich finde, man hat in der Midcard eine sehr breite Basis geschaffen. Das ist natürlich zum einen dem geschuldet, dass man ein sehr junges Produkt noch hat. Ich finde, dadurch hast du es etwas leichter, immer wieder jemand Frisches reinzubringen. Wenn du ein Produkt hast, was jetzt schon seit 15 Jahren besteht, wo du teilweise ähnliche Talents hast, die dann wieder neu zu platzieren, ist schwierig. Das sehen wir bei WWE gerade und in verschiedenen Varianten und Auswüchsen, wo eigentlich mal sagen müsste, gut, jetzt geh mal weg für 2 Jahre oder sonst irgendwas und komm dann wieder zurück und dann haben wir vielleicht was Neues für dich. Bei AEW haben wir dieses Problem noch nicht. Da ist irgendwie jeder Charakter ein bisschen frischer und unverbrauchter, was auch einfach daran liegt, dass die Promotion noch nicht so lang besteht. Trotzdem, um jetzt hier nichts AEW wegzunehmen, sehe ich es eben aber auch so, dass man hier wirklich gute Arbeit geleistet hat, eine starke Midcard aufzubauen. Und was ich bei AEW Dynamite immer wieder interessant finde, ist, dass man auch mal ja jonglieren kann mit den Leuten, die dann wirklich im Main-Event der Show stehen. Das muss nicht immer Moxley und Omega sein, das kann auch mal Team Taz sein oder von mir ist auch mit Sting mit dabei und Darby Allin oder sonst irgendwas, aber da kann man halt durchrotieren und das ist eben das Spannende an der Sache, dass man da wirklich eine große Vielzahl eben hat. Ich sehe auch einen Orange Cassidy noch nicht übrigens oben bei den Topstars, sondern ich sehe Orange Cassidy aber als eines der Aushängeschilder der Promotion, weil der so
ja, anders ist, weil so anders ist.
Andersartig ist, ja?
Was? Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Für mich Topstars ist für mich so die Gesichter von der Show. So meinte ich dazu rum. Also die halt sehr prägnant sind, aber andererseits, was ich fast noch cooler finde, ja, das ist gerade alles so Fanboy-mäßig, aber ich bin halt echt begeistert von dem, was man da aufbaut. Eben genau diese Sache, Aufbau, da sind halt noch so viele Jungs dabei, ein Jungle Boy zum Beispiel, der ist ja eigentlich gar nicht im Main Event drin, hatte aber eine fantastische Fehde da mit MJF, mega Match, wo du einfach denkst, ja, du kannst den pushen dieses Jahr, immer weiter, da gibt's kein Ende hin eigentlich. Auch ein Sammy Guevara ist für mich jemanden, der wird dieses Jahr wieder sich weiterentwickeln und wieder weiter festigen und da rückt halt immer mehr, wie soll man sagen, immer mehr nach, aber zeitgleich haben die halt auch, wenn selbst wenn die nicht direkt nachrücken, ist es nicht schlimm, weil die in ihrer Midcard trotzdem gute Fäden haben, die sie gut aussehen lassen.
Sehe ich auch so.
Also kann man ganz halt wichtig, vor allem, der hat jetzt ein paar Namen genannt, ist auch das Alter, was man ansprechen muss, weil ich glaube, die, um mal wieder den Vergleich zu holen zur WWE, da ist der Altersdurchschnitt auch deutlich höher bei den Wrestlern. Insgesamt auch gerade die Leute, die in wichtigen Positionen sind, und da fehlt irgendwie der Nachwuchs so ein bisschen, die jungen Leute. Klar, wir haben hier auch ein paar Leute bei AEW, auch, ihr habt Lance Archer mehrmals angesprochen, der ist aber auch schon, ich glaube, fast Mitte 40, also der wird jetzt auch nicht mehr so lange große Rollen spielen können, aber im Moment ist der super da auch angekommen, auch, und dann haben wir auch etliche Wrestler, die auch schon Mitte 30 sind, was ja für den Wrestler noch kein Alter ist. So muss Miro mal erwähnen, der bestimmt, aber auch dann Leute wie Pac oder so, der ist ja, oder auch Orange Cassidy ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der ist ja auch schon Mitte 30. Aber wir haben wirklich coole, oder auch ein Scorpio Sky, wo wir immer gesagt haben, das ist jemand auch, ein Wrestler, den man oben einsetzen kann, wenn man richtig aufbaut. Hat man ja auch teilweise probiert. Auch der ist schon Mitte, Ende 30. Aber mit so Leuten, wie ihr auch jetzt gerade erwähnt habt, wie jetzt ein Jungle Boy, ein MJF, ein Kip Sabian, ein Sammy Guevara, und ich würde da auch tatsächlich Ricky Starks noch gerne mit dazu zählen. Ja. Die sind so Mitte 20, Anfang, Mitte bis Ende 20, die sind noch jung, die haben noch über 10 Jahre wirklich vor sich, und das sind dann das sind die späteren Säulen von AEW, und die baut man jetzt schon so gut auf, also ich bin begeistert.
Was man übrigens auch noch gut macht, wieder loben, aber ich mag auch generell, wie man zum Beispiel, wenn wir gerade beim Alter sind, so die Etablierten nutzt, um die Jüngeren aufzubauen. Also man stellt halt schon mal einfach, wenn man halt zum Beispiel eine Legende reinnimmt, dann ist es halt nicht so, dass die Legende im Fokus steht, sondern du nimmst sie halt dazu, um halt irgendjemanden eine Schwachstelle zu nehmen oder halt jemanden zu stärken. Oder selbst wie jetzt halt aktuell bei Darby Allin nimmst halt Sting dazu, wo ich halt nicht denke, für mich ist gefühlt Sting nicht im Fokus, sondern meine Frage ist die ganze Zeit, was passiert dadurch mit Darby Allin? Und das finde ich halt interessant, genauso wie halt Chris Jericho ist halt nicht mehr der Fitteste, er ist okay, aber du hast halt gesehen, dann pack jemanden in eine Fehde mit ihm, beispielsweise Orange Cassidy, und der hebt denjenigen höher. Und ich finde, das ist halt ein sehr kluger Weg und halt gerade für die Zukunft sehr gut. Und wenn man das halt weitergeht, es ist genau der Richtige. Nutzt die alten, etablierten Stars, um halt die Leute zu pushen. Wenn irgendwann mal Sammy sein Faceturn haben wird dieses Jahr, den wird er haben, und der würde halt zum Beispiel gegen Chris Jericho fäden, ja, dann pushst du den direkt immer weiter. Und das ist genau das Richtige. Und das finde ich auch der richtige Weg einfach.
Ihr habt gerade das Alter angesprochen. Auch Hangman Adam Page ist übrigens noch nicht mal 30. Also das ist auch jemand,
oh ja,
den wollte man anfangs sehr, sehr stark pushen. Das hat nicht funktioniert. Das hat man geändert, haben wir schon tausendmal erzählt. Ist aber auch jetzt jemand, den hat man jetzt erstmal wieder so ein bisschen beiseite geschoben, so ein bisschen aus dem Fokus rausgenommen. Ist aber jemand, mit dem man da unbedingt rechnen kann. Wie gesagt, auch ein Darby Allin natürlich. Und da gibt es kaum Wrestler, wo ich sagen würde, die brauche ich nicht. Also wenn es tatsächlich Wrestler aus dem Roster gibt, um mal wieder diese negative Komponente aufzugreifen, die Sache mit Miro und Chuck Taylor gerade aktuell, Miro überzeugt mich nach wie vor nicht wirklich. Ich sehe auch die Rolle von einem Matt Sydal jetzt nicht unbedingt so groß innerhalb der Promotion. Also auch da sage ich, ja, ist schön, dass er da ist, weil ich einen Matt Sydal irgendwo mag. Brauche ich aber jetzt nicht so unbedingt, muss ich hier leider gestehen. Aber dann hört es auch schon langsam auf, was so diese Namen angeht. Vielleicht ein Jack Hager, aber der hat auch seine Rolle innerhalb des Inner Circle und auch damit kann ich dann noch ganz gut leben. Und das ist eben das Spannende eigentlich an diesem ganzen Roster, dass man da so viele verschiedene Charaktere irgendwo drin hat und dass man da so viel mit anstellen kann und das ja auch ganz klar so tut. Namen, die wir bis jetzt noch nicht vielleicht noch nicht mal so ausführlich drüber gesprochen haben, sind hier die Powerhouses, so denke ich halt einfach mal, und die Jungen dabei. Das ist einmal Powerhouse Hobbs, der hat das Powerhouse schon im Namen. Und Shaggy, was ist denn mit Wardlow?
Wardlow ist auch ein cooler Wrestler, der Spaß macht. Das ist aber für mich im Moment noch keinen, den, wo ich sage, den will ich auch im Singles-Bereich, im Main-Event irgendwie sehen. Aber der ist schon cool. Er hat das, glaube ich, das Problem, dass es einige gibt, wie ich finde, auch ein wie in Brian Cage, der ein bisschen mehr auch, der auch so diese Statur hat, aber ein bisschen spannender für mich im Ring irgendwie ist. Aber ein Wardlow, der entwickelt sich auch und ich glaube auch, das ist jemand, der auch für AEW wichtig sein kann. Das wird noch ein bisschen dauern, aber gerade an der Seite von MJF finde ich ihn super gut aufgehoben. Also aber mir gefällt er auch.
Da muss ich gleich mal ins Wort fallen hier. Ich finde ein Wardlow von seinem Charisma her 2 Stufen über Brian Cage. Der hat noch nicht so diese Routine im Ring.
Genau.
Aber ich finde, der bringt vom Look her und von der Ausstrahlung her, bringt er irgendwie eine Coolness mit, die mir bei einem Brian Cage fehlt. Ich finde Brian Cage, immer wenn es um das Schauspielern geht und immer wenn es um das Character Work geht, dann ist er schwierig. Aber wenn er halt eben diese Maschine, deswegen heißt er ja The Machine Brian Cage, aber wenn der die im Ring sein kann, dann ist er cool. Aber sobald es in eine andere Schiene geht, ist er wiederum anders. Ich finde, Wardlow hat irgendwie so einen, ich weiß nicht, der hat irgendwie einen coolen Look und das, da bin ich gespannt, was man mit dem
anstellt. Also bei Wardlow, ich finde auch die Platzierung, du hattest vorhin eine gute Bezeichnung gesagt, du hast ja gesagt, ja, so ein Wrestler ist geparkt. Das finde ich auch nicht so verkehrt. Und Adam Page zum Beispiel baut einen Charakter auf, dann kannst du ihn parken, aber man kann sich daran erinnern. Bei Wardlow zum Beispiel ist das halt für mich jetzt gerade genau das Richtige. Pack ihn dahin als Big Man, anstatt dass du ihn jetzt einfach nur als Zerstörer reinwirfst, der wäre halt nur ein Zerstörer wie jeder andere. Nein, dadurch, dass er halt jetzt die ganze Zeit mit MJF zusammen ist, dann halt mit Inner Circle, wie er sich darstellt, auch teilweise unterhaltsam, lustig mit Jake Hager. Das macht ja einfach Bock und vor allen Dingen sagt, erzählt es dir immer mehr, je länger du zuguckst, von, ja, wie steht er, welche Beziehungen hat er gehabt, sollte dann irgendwann mal der Split kommen oder der Single Wrestler One richtig, dann hast du halt nicht nur einen Big Man, sondern hast halt einen Big Man mit Charakter und das zahlt sich dann auf jeden Fall aus, weil ich finde auch, der bringt sehr viel mit sich, was Ausstrahlung angeht, nicht nur Mimik, sondern wirklich, der hat halt so einen gewissen It-Faktor. Und da geht was, aber gerade deshalb ist es halt diese Konstellation gerade gut, weil ich mag das generell, ist zwar Oldschool-Wrestling-Booking, aber so ein Bodyguard, der sich dann irgendwann splittet, ist dann halt cool, vor allen Dingen, wenn das halt richtig lang gedauert hat.
Ja, also und es ist ja fast schon diese Shawn Michaels-Diesel-Kombination hier so ein bisschen, finde ich, so von den Looks her. Du hast einen Wardlow, der sehr wenig redet, dafür irgendwie ein bisschen cool aussieht und dann eben zerstört, wenn es sein muss. Du hast einen MJF, den Cocky Heel, diesen arroganten jungen Typen. Also Parallelen zu Shawn Michaels und Diesel werbe ich jetzt hier einfach mal so rein. Könnt ihr von halten, was ihr wollt. Was ist mit dem Herrn Hobbs, Shaggy? Was machen wir mit dem?
Ich finde ihn auch gut und ich mag auch seinen Namen. Da haben wir uns schon ein paar Mal schon in der Wolle ein bisschen gehabt. Ich finde, der Name passt zu ihm und ich finde, er geht auch in seiner neuen Rolle richtig gut auf. Auf mich wirkt er so ein bisschen so wie so ein Heumarkt-Catcher so aus den 90ern, 80ern irgendwie. Auch mit seinem bösen Blick. Dem tut es richtig gut, im Team Taz zu sein. Ich mag seinen neuen Look und auch seine neue Art. Der gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob das sich, der muss sich noch entwickeln. Da steht auch noch einiges bevor, aber der Ansätze hat, finde ich sehr, sehr gut. Ganz klar ist für mich der heimliche Star von Team Taz ist natürlich Ricky Starks. So, denn ja. Das würde ich schon so sagen. Der ist am Mike super und der sieht, hat irgendwie erinnert er mich. Ich glaube, sicherlich liegt's an den Hemden und der Frisur an den Jungen The Rock. Aber auch am Mike ist der wirklich, wirklich gut. Eine ähnliche Kombi, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, da würde ich auch gerne nochmal erwähnen, wie ein MJF und ein Wardlow auf der einen Seite. Ist irgendwie so, aber auf einer anderen Art und Weise sind es ein Jungle Boy und ein Luchasaurus ja auch, weil Luchasaurus ist ja auch ein wirklich Big Man, der auch im Singles-Bereich, ich weiß, dass David ein großer Fan von Luchasaurus ist.
Der ist super.
Der, ich glaube, der kann auch, wenn du den in Singles-Bereich stellst, auch der kann noch was leisten. Der ist auch nicht mehr der Jüngste, aber immer noch jung genug.
Glaubst du, der Luchasaurus bekommt irgendwann die Entrance-Team vom Heavysaurus?
Ich finde erstmal den neuen Team von Jungle Boy so gut, so gut. Ah, ich freue mich so sehr darüber. Ja, keine Ahnung, was für ein Team er kriegt, aber ich sehe da halt auf jeden Fall auch, dass bei Luchasaurus, da ist halt auch mehr möglich, aber es muss auch nicht sein. Und ich finde dieses, es muss nicht sein, haben wir halt bei vielen Konstellationen momentan. Du kannst dir ja Zeit lassen. Zum Beispiel mit Ricky Starks ist halt genauso. Ich denke auch, da ist sehr viel mehr möglich, aber ich sehe zum Beispiel keinen Zwang da drin, dass man ihn jetzt direkt da pushen muss und im Grunde genommen den Fischen zum Fraß vorwerfen. Nee, lass dir Zeit. Und dafür hast du dann was richtig Gutes. Und bei Luchasaurus, ja, das ist jemand, den kannst du gerne mal ins TNT-Title-Geschäft reinwerfen. Gib ihm halt mal ein paar Wochen noch irgendwie eine Story mit Fehde. Passt, funktioniert, connected. Und bei Powerhouse Hobbs zum Beispiel, da sehe ich halt, der ist für mich so ein Kandidat, wo ich sage, ja, lass mal in einem Jahr nochmal sprechen. Und dann kann halt sehr viel möglich sein oder halt gar nicht, aber der fehlt halt noch sehr viel. Aber warum auch nicht? Er muss doch noch nicht alles zeigen. Lass ihn sich entwickeln. Er bringt das Körperliche mit sich, aber da mal gucken. Und ich finde, gerade bei den Big Mans kann dieses Jahr halt schon so sein, dass mal irgendjemand mal in Fokus rutscht und auch mal eine wichtige Feder hat.
Sehe ich auch so. Ja, also also da auch da ist wiederum sehr viel möglich. Ich halte auch gerade einen Lance Archer für eine sinnvolle Entwicklung, gerade auch, weil der mit seiner Erfahrung natürlich auch den anderen großen Männern hier im Roster durchaus noch ein bisschen was beibringen kann. Der hat schon überall auf der Welt gecatcht. Warum dann nicht so jemanden holen, der dann auch vielleicht den etwas jüngeren beziehungsweise etwas unerfahreneren, also zum Beispiel Wardlow ist auch gar nicht mehr so jung, muss man dazu sagen. Er ist auch schon Anfang Mitte 30, also 33, der den auch noch mal ein bisschen was beibringen kann. Halte ich auch für nicht verkehrt und ich bin auch jemand, der diese Art von einem Lance Archer hier auch echt mag. Genauso auch wie einen Luchasaurus. Auch der ist schon 35, sieht man gar nicht so unter der Maske, ist ein Vorteil. Aber der wirkt eben trotzdem frisch, weil er eben diese große Bühne vorher noch nicht gehabt hat. Und das macht dann eben hier das Programm auch so ein bisschen aus. Sollen wir langsam mal so ein bisschen in Richtung Main Event schielen? Ich glaube, wir haben die meisten genannt. Ich meine, dass Leute wie einen MJF früher oder später hier in Richtung Main Event aufsteigen werden. Also MJF eher früher als später. Und der war ja auch schon im Main Event. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder Shaggy?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, er und Darby Allin und das sind, glaube ich, die beiden, die am meisten hervorstechen, wo man von den jungen Leuten, wo man sagt, die werden auf jeden Fall jetzt schon so gepusht, dass sie eigentlich auch jetzt schon die Main-Event-Spots füllen könnten. Ich meine, MJF hatte schon einige Main-Event-Positionen, auch ein Darby Allin ja zumindest bei Dynamite. Also die auf jeden Fall und da kommen noch einige mehr. Peter Avalon muss man auch noch mal erwähnen in dem Zusammenhang.
Alter, ernsthaft? Wieder Peter Avalon? Ich war gerade ganz sprachlos hier. Ich bin gerade die Kinnlade runtergefallen. Ich musste erst mal gerade vom Boden wieder aufkratzen, dass du hier jetzt Peter Avalon schon wieder reinwirfst.
Ja, den musste man überall reinwerfen. Ja, Peter Avalon, also mal, um jetzt mal ehrlich zu sein, das ist kein Main-Eventer, aber ich mag ihn. Ich mag ihn irgendwie ganz gern. Ich finde den so süß, wenn er da ist. Ich mag den.
Ich muss natürlich dann, nachdem du Darby Allin gerade eben angesprochen hast, wir haben schon diverse Mal drüber gesprochen, aber ich muss da nochmal den Ball rüber zu David spielen, weil ich weiß, Darby Allin, nicht nur wegen den Totenschädeln, hat einen besonderen Platz in Davids Herzen.
Das zu Recht, weil es ist ein einzigartiger Charakter. Und das heutzutage, 2021, zu sagen, das ist schon eine Hausnummer, muss man einfach mal sagen, Respekt. Und er ist auch jemand, der connected mit der Crowd, der ist einzigartig, er ist auch eine Attraktion. Wir reden halt gerne immer von den 2-Meter-Leuten von Attraktionen. Für mich ist Darby Allin definitiv eine Attraktion. Und dass man ihn halt jetzt Ding an die Seite gestellt hat, wie großartig ist das eigentlich vom Potenzial her? Weil es fühlt sich organisch an, es fühlt sich halt nicht so künstlich an, nein, das ist wirklich organisch und da kann halt auch noch sehr viel gehen. Du brauchst halt Sting da nicht in Fokus setzen, aber nein, nutz es, um halt Darby Allin noch größer zu machen und er ist halt für mich, ich habe es letztes Jahr gesagt, vor einem Jahr, da hast du noch gesagt, nee, der ist noch nicht, nein.
Habe ich das gesagt? Ich weiß
es nicht. Ja. Du hast gesagt, ist ein guter Junge, aber nee, Main Eventer nicht. Ich sehe ihn.
Ist doch kein Main Eventer, hallo?
Ja, ich sehe in ihm absoluten Main Eventer. Das ist, mit dem Typ kannst du richtig, richtig Geld machen. Und das würde ich nicht unterschätzen. Und für mich ist auch 2021 das Jahr, in dem nicht in der ersten Hälfte, aber in der zweiten Hälfte wird Darby Allin genau diesen Status dann sich erarbeiten. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass im Laufe des Jahres jemand wie Pac ein Main Event rutschen wird.
Das denke ich auch. Und auch der hat es verdient, weil er hat sich auch über die letzten Jahre so krass weiterentwickelt und auch immer wieder so starke Matches abgeliefert. Und man muss ja nur mal seinen Track Record hier bei AEW anschauen, also die Matches gegen Kenny Omega, die er dann auch gewonnen hat. Also der gehört auch dann dahin. Also er muss jetzt erstmal diese Death Triangle-Geschichte so ein bisschen und diesen Stable-Kampf da so ein bisschen hinter sich lassen. Dann haben wir die Sache mit Lance Archer natürlich noch, die das da auch noch im Raum steht. Aber danach, dann irgendwann, dann kann er Richtung Main Event schielen. Und wir schielen jetzt auch mal Richtung Main Event. Also Darby Allin sind wir uns einig. Also da hat man auch Großes mit vor. Haben wir schon diverse Male hier auch im Podcast betont. Und natürlich seine Zusammenarbeit mit Sting, die wird natürlich jetzt erstmal bei AEW Revolution wirklich zum ersten Schluss kommen. Nämlich nachdem Sting ja vorher so ein bisschen physisch eingegriffen hat, gibt's ja dann den Street Fight. Wie man das aufdröseln wird, wie fit ein Sting sein wird und wie gut dann auch der Impact eines Stingers und dieser Legende, diese Kredibilität, die der eben mitbringt, für einen Darby Allin sein wird. Das wird auch davon abhängen, wie gut dieses Match sein wird. Weil natürlich hofft man jetzt, das wird irgendwie so ein unterhaltsames, gutes Ding, womit man Darby Allin auf die nächste Stufe heben kann. Wenn aber jetzt ein Stinger nicht das bringt, was man von ihm erwartet oder was man sich erhofft, dann kann das auch nach hinten losgehen. Deswegen ist es auch gar nicht mal so ungefährlich. Jetzt für den Moment ist natürlich ein Stinger wie der Raketenrucksack für einen Darby Allin gewesen. Die beiden passen optisch super gut zusammen. Die haben irgendwie eine Connection. Das Debüt von Sting ist um die Welt gegangen. Und man wie ich gerade gesagt habe, man probiert ja schon einiges hier mit Darby Allin anzustellen. Das ist jetzt auf jeden Fall der erste Schritt hin zu einem wirklichen Main-Event-Push, nachdem er eben die TNT Championship gewonnen hat. Ein Stinger, riesengroßer Name, ist jemand, der alte Fans nochmal zum Produkt zurückbringt und vielleicht auch neue Fans irgendwie damit ja so ein bisschen anzieht. Also ganz spannende Entwicklung, aber auch was, was durchaus nach hinten losgehen kann. Und ich bin da auch neugierig drauf, wie man Sting dann auch im auf lange Sicht dann wirklich einsetzt. Lass trotzdem mal Richtung Main Event dann hier schauen. Klar, wir haben natürlich einen Chris Jericho. Auch da haben wir jetzt gesagt, der hat sich jetzt momentan so ein bisschen zurückgenommen natürlich für die Inner Circle-Geschichte. Sehe ich dauerhaft nicht mehr im Main Event, aber wir haben natürlich noch ein paar große Namen hier, die wir jetzt bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Den Kenny Omega, John Moxley und Cody sind bis jetzt noch unangesprochen hier, Shaggy. Woran liegt das? Warum haben wir die bis jetzt noch nicht angesprochen?
Ja, weil die quasi auch über allen anderen drohen. Also ein John Moxley ist in der, zeigt die Leistung seines Lebens am Mike, aber auch im Ring ist der super gut. Und ein Cody ist ja der wichtigste, glaube ich, Angestellte, in Anführungsstrichen, er ist ja auch sein eigener Chef bei AEW, total wichtig, aber ein Kenny Omega ist mit vielleicht der beste Wrestler der Welt, das hat er, jetzt haben die Leute drauf gewartet, die ihn kannten, wir wussten, irgendwann bricht er aus und zeigt, was er kann, jetzt zeigt er endlich wieder, was er kann und er gefällt einfach, er ist super überzeugend, fantastischer Heel, toller Wrestler, der zu Recht auch gerade aktuell der Champion der Liga ist, also das ist, das sind jetzt nur drei Namen, die wirklich ja den Main Event auch weiterhin, ich meine, die sind ja jetzt auch nicht super alt, die werden auch weiterhin noch ein paar Jahre im Main Event stehen und das ist toll und wichtig für diese Liga.
Du wirst auch irgendwann Adam Page im Laufe des Jahres wieder im Main Event haben.
Also ich denke auch, dass man da die Fehde mit Kenny Omega nochmal aufgreift. Aber David, ich wollte dich nämlich gerade speziell auf die Personalie Kenny Omega ansprechen. Du bist ja nicht so bei New Japan beheimatet, sprich, du hast die ganzen großen Matches von Kenny Omega zwar mitbekommen, aber du hast die Entwicklung, die der Mann mitgemacht hat, die hast du ja nicht so unbedingt verfolgt. Und bei dir war es ja dann eher so, dass du ja wirklich dann ihn zum ersten Mal hier so richtig im Rampenlicht gesehen hast. Und ich weiß, dass wir auch alle so ein bisschen kritisch gewesen sind und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht waren, dass wir nicht gleich die Best Bout Machine hier bei AEW gesehen haben, sondern erstmal so ein bisschen den Gatekeeper, also der die großen Matches zwar bestreitet, aber vielleicht nicht gleich um die großen Titel fädet. Und da waren wir so ein bisschen enttäuscht von. Wie gefällt dir jetzt ein Kenny Omega als Heel im Vergleich zu, ich sag mal, im vergangenen Jahr, also jetzt mal so ganz grob kalkuliert?
Das sind Welten. Das ist ein Weltenunterschied. Ich finde halt, Kenny Omega war anfangs wirklich, vielleicht war auch die Last zu groß oder die Erwartungshaltung. Ich hatte halt von euch gehört, ja, bester Wrestler vielleicht der Welt. Und ich dachte immer so, ja, ist okay. Es ist auch, teilweise waren echt gute Matches dabei, aber halt nie so, dass ich dachte, oh, was für ein Superstar oder ja, jedes Match da mal. Das schwankte ein bisschen, aber jetzt gerade mit dem Turn und was er jetzt macht, super. Das ist absolut unterhaltsam. Ich habe gar nichts zu meckern. Das ist halt jetzt kommt halt Charakter hinzu. Das fehlte mir vielleicht anfangs. Und ich finde ihn als Heel super stark. Ich finde im Übrigen generell, was mir gerade erst auffällt, wenn wir so im Main Event gerade so reden, ist ziemlich gleich auch verteilt im Gegensatz zu WWE, was halt so Face und Heel angeht, das Verhältnis. Falls euch das mal gerade auffällt.
Das stimmt, ja, aber ich finde, das spielt ja bei AEW jetzt eh nicht so unbedingt die absolute Rolle, oder?
Ich finde es schon wichtig, weil ich finde es halt wichtig zu sehen, dass wenn du halt sagst, zum Beispiel, ja, wir reden über zum Beispiel die Jungen, die nachrücken, dann siehst du halt einen Darby Allin. Darby Allin ist halt pures Face. Den kannst du halt nicht als Heel machen, weil der connectet einfach zu gut. Du weißt, du willst diesen Typen nicht hassen und zeitgleich hast du MJF, der halt genauso da reinrutschen wird dieses Jahr. Oder der ist eigentlich schon da, aber der etabliert sich dann noch mehr. Und den willst du halt hassen. Das ist halt super. Ich mag halt, dass du Varianzen drin hast und das zeichnet es aus. Kenny Omega macht das halt gerade super und das ist halt vor allen Dingen jetzt jemanden, mit dem kannst du wirklich viel machen. Du hast ja gesagt, ja, man kann die Story mit Adam Page nochmal aufwärmen. Ja klar, du kannst aber genauso gut einfach ihn immer weiter pushen und wenn er dann fällt, dann wird es halt wahrscheinlich eine epische Schlacht und derjenige, der ihn dann fällt, wird dann halt noch größer da sein und das ist toll und ich finde auch zum Beispiel überraschend, wie wenig mir Cody fehlte im Main Event. Das ist total strange. Ich habe anfangs gedacht, ja, er wird sich immer wieder im Main-Event-Bereich befinden. Nö, gar nicht. Aber zeigt gleich, habe ich auch kein Problem damit, wenn er mal wieder reinrutscht. Aber ich finde halt diese Varianz sehr angenehm.
Ja, und man hat natürlich auch Cody da geschickt rausgenommen mit dieser Geschichte, dass er eben nicht mehr um die Championship herausfordern soll. Ob das auf ewig so bleibt,
Wir sind bei Wrestling.
Ja, ja, eben. Glaube ich halt irgendwo auch nicht. Also irgendwann werden sie da irgendwie einen Twist finden. Cody schwankte bei mir so ein bisschen. Also ich muss sagen, Cody war immer jemand, der hat mich dann bei den großen Matches absolut mitgenommen und hat mich da begeistert. Aber er hatte auch mal hier und da Phasen, wo er mir echt ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Also wo er ein bisschen überpräsent gewesen ist. Und da war es dann auch ganz gut, wenn man ihn wieder so ein bisschen zurückgenommen hat. Ich weiß, dem Shaky ging es da ähnlich.
Ja, absolut, wie du es gesagt hast. Also ich finde, das hat man auch richtig gemacht, dass man ihn auch immer mal zurückgenommen hat. Und ich meine, so geht man mit großen Stars um. Und so sind auch große Stars, dass sie nicht immer im Rampenlicht stehen müssen, sondern auch einfach mal ja dem Nachwuchs oder den Leuten, die man auch aufbauen muss, einfach die Bühne bieten. Also das finde ich schon richtig und wichtig.
Ja, ja. Also wir haben dann noch natürlich den ja, Herausforderer aktuell, ne, auf den Kenny Omega. Und Kenny Omega ist natürlich auch so gerade so eine unbekannte Größe, weil man weiß ja nicht genau, wie läuft das jetzt weiter mit der Kooperation mit Impact, mit den Good Brothers, mit Don Callis mit dabei. Ich glaube auch, dass man du brauchst jetzt ja wirklich vielleicht neben dem John Moxley ja noch jemanden, der dagegen fehlen kann. Schauen wir mal, wie sich das da entwickelt. Das halte ich auf jeden Fall auch für eine ganz spannende Geschichte. Generell, Jackie, wie siehst du hier die Kooperation für also die Kooperation mit Impact für AEW. Wird das langfristig vielleicht dafür sorgen, dass hier vielleicht noch neues Talent, wenn auch vielleicht nur zeitweise, mal rüberkommt? Wir haben jetzt zuletzt bei Impact gesehen, dass Private Party dabei gewesen sind. Bei Impact Hard to Kill war Kenny Omega drüben. Also da scheint ja doch recht rege mal so das Personal ausgetauscht zu werden.
Ja, ich hoffe mal, dass man das auch bei den Damen macht, dass man vielleicht ein paar Damen von Impact rüberholt, weil die haben wirklich ein paar sehr, sehr gute Wrestlerinnen und sehr herausragende Wrestlerinnen, die die Damendivision bei Dynamite auch durcheinander wirbeln könnten und würden, glaube ich. Und gut, man hat genug Tag-Teams, aber die Young Bucks spekulieren ja schon seit längerem nach so einem Tag-Team-Turnier, so im Stil so mit Gruppen kämpfen, dann wäre vielleicht auch möglich, ein paar der Tag-Teams, da hat man ja auch einige gute, vielleicht dafür mal rüberzuholen. Also das finde ich ganz spannend. Also Singles-Männer braucht, glaube ich, Dynamite-Akte oder AEW aktuell nicht rüberholen. Da hat man selber mehr als genug. Aber die Damen, warum nicht?
Das ist nämlich wirklich jetzt auch die Frage an dich, David. Braucht AEW momentan noch Nachschub? Gibt es irgendwelche Namen, wo du sagen wirst, Mensch, die wären ja was? Klar, bei den Damen, ich muss immer den Namen Tessa Blanchard nennen, aber da kommen wir wahrscheinlich nie umher irgendwo, bis die irgendwo auftaucht. Aber siehst du momentan in irgendeiner Sektion hier bei den beim Roster, siehst du da akuten Handlungsbedarf?
Nein, auch wenn ich mir irgendwie wünsche, dass irgendwann mal ein Cesaro rüberkommt. Nein, ich finde, das Roster ist, wer sagt, anfangs, als AEW gegründet war, richtig, da muss man mal schrauben, da werden noch Leute nachkommen. Aber ich finde, du hast halt jetzt eigentlich einen richtig, richtig guten Mix vor allen Dingen. Und die Leute, die da sind, die eher lieber weiter aufbauen. Also gerade ist auch interessant, so Dark Order war immer ein bisschen unterm Radar. Mit Brody Lee kamen die mehr in den Fokus. Und jetzt ist es halt selbst so, dass du halt sagst, vielleicht geht da sogar bei Einzelwrestlern irgendwie was. Und auch ein Sammy, der wird halt splitten, der wird dann sein Einzelmann haben. Dann lieber wirklich das, was du hast, bau drauf auf, entwickel das. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich als jemanden, der die ganzen Wrestler großteils vorher nicht kannte, ich brauche gar keinen anderen.
Also ich sehe es auch genauso, wie es Shaggy gerade gesagt hat. Also bei den Herren sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Für mich ist da eher das Roster schon fast überfüllt. Das ist ein Luxusproblem, aber man hat natürlich auch ein bisschen mehr verpflichtet, glaube ich, mit der Aussicht darauf, dass man hier noch eine neue Show mit dazu bekommt. Da will man natürlich dann schon mal Charaktere etablieren und nicht panisch dann irgendwann Leute verpflichten, die man dann ins kalte Wasser wirft, sondern das ist natürlich viel, viel cleverer. Roster aufbauen, es ist vielleicht ein bisschen viel da, man parkt hier und da dann immer wieder Talent und dann füllt man da eben dann die zweite Show und die wird ja 2021 kommen.
Kann ich mal kurz was fragen?
Frag mich mal, jetzt bin ich gespannt. Immer wenn du sowas fragst, dann kommt irgend so eine komische, absurde Frage, wo ich keine Antwort drauf weiß.
Nein, es ist einfach ein bisschen Fantasy-Booking-Gefühlmäßig. Glaubt ihr, wir werden irgendwie dieses oder nächstes Jahr mal eine Frau sehen, die von WWE aus hier rüberkommt? Weil das würde halt, da haben wir ja schon gesagt, da sind halt deutlich mehr Wrestlerinnen, die etabliert sind, die halt beides mitbringen, sowohl im Ring als auch am Mikrofon. Meint ihr, da wird eine mal rüberkommen? Oder wenn ja, welche?
Ich warte auf Zelina Vega. Das ist so mein Pick jetzt hier an der Stelle. Also ich könnte mir super gut eine Zelina Vega vorstellen. Und wenn dann, so wie ich es ja auch, glaube ich, schon im Ausblick getippt habe, wenn Aleister Black entlassen wird, kommt der gleich mit.
Ja.
Meine Zelina Vega natürlich optisch toll ist, aber die ist im Ring jetzt auch nicht so gut. Also die ist auch nicht schlecht, aber die ist zum einen ist sie nur 1,20 sehr gut 1,20 ist oder noch groß ist. Aber ist halt große auch, Frau Shaggy. Ist deine Größe etwa, lieber Olaf. Aber ja, also die wäre jetzt, aber ich glaube, da darf ich wohl eher so Namen hören wie, keine Ahnung, eine Bailey vielleicht oder so jemand. Also wirklich.
Ja, so ja, Ripley-mäßig. Irgendwie ja, jemand, wo ihr sagt, okay, diejenige ist nicht super, ist nicht hundertprozentig ausgeschlossen, könnte ich mir vorstellen, würde der Division richtig gut tun.
Das wird früher oder später so oder so mal passieren. Ich warte sogar eher mal auf große Namen, die dann von AEW zu WWE rübergehen. Das ist auch ganz spannend. Aber ich glaube schon, dass wir früher oder später auch eine große, ja, Damen-Wrestlerin, die sehen werden, die von der WWE rüberwechselt zu AEW. Das glaube ich schon, aber wer es sein wird, das kann man nur spekulieren. Ich meine, man weiß, dass eine Sasha Banks immer mal Probleme hat und immer mal aneckt. Und ich hoffe ja immer noch auf eine In-Ring-Rückkehr auf von der Page und die hat ja auch immer mal so ihre Probleme mit der WWE gehabt. Also warten wir es mal ab. Ich würde da sagen, klar, das wird passieren.
Der aber Shake. Wann? Beim Ausblick noch hier auf eine Page hoffen und jetzt die Page schon hier zu AEW irgendwie da stehen wollen. Das ist so die Sehnsucht nach Page, die bohrt sehr tief im Shaggy, ich merke das schon. Mein Problem ist, ich wüsste jetzt nicht genau, wen man da rüberholen sollte und wer bei WWE so unzufrieden ist aktuell, dass die Promotion verlassen würde. Ich glaube, dass die Damen, die gerade prominent eingesetzt werden, die wollen erstmal die Promotion nicht verlassen, weil die da eben gut positioniert sind. Deswegen bleibe ich bei meinem Pick Zelina Vega. Ist jetzt kein super großer Draw in irgendeiner Art und Weise, aber wäre zumindest schon mal auch in Kombination mit dem Aleister Black vielleicht, wäre das eine spannende Entwicklung, zumindest in meinen Augen.
Ich habe sowas noch wie Ember Moon im Kopf gehabt und so.
Ja, die ist ja erstmal bei NXT jetzt ganz da.
So. Da.
Da, ja, was soll ich sagen? Ja, aber
wenn mal irgendwie Verstärkung braucht.
Aber Ember Moon ist jetzt auch kein Draw.
Ja, aber sie bringt zumindest beides mit.
Naja, am Mike ist ja auch jetzt auch nicht so toll. Im Ring ist die nicht schlecht, das ist richtig, aber so richtig hat sie bei der WWE auch noch nicht wirklich überzeugt. Ich mag sie gerne und ich mochte sie gerade bei NXT sehr, aber im Hauptroster kam da nicht viel und jetzt im Moment bei NXT geht sie auch so ein bisschen an der Seite einer Shotzi Blackheart so ein bisschen eher unter, glaube ich. Also die überstrahlt ja auch wirklich alles.
Das meine ich damit, sie ist da. Ne? Also ja. Da fehlt halt irgendwas und deswegen, das wäre natürlich eine Überraschung, wenn ich jetzt auf einmal sagen würde, ich gehe. Aber das wäre jetzt nichts, wodurch die Wrestling-Welt irgendwie in ihren Erdfesten erschüttert würde oder so. Deswegen, also da gibt's relativ wenige Namen, die mir da einfallen würden. Also, weiß ich nicht, wenn auf einmal eine Charlotte sagt, ich will nicht mehr und die wechselt dann, geht dann rüber oder so, keine Ahnung. Also, Tessa Blanchard. Aber das glaube ich halt eben nicht aus anderen Gründen. Schwierig. Finale Frage, wir haben auch ein paar Legenden bei AEW, also namentlich so jemand wie Arn Anderson, Tully Blanchard, Vicky Guerrero, Billy Gunn, auch der ist eine Legende auf seine eigene Art und Weise. Shaggy, sind die wichtig fürs Produkt? Braucht man die? Mein Sting ist ja natürlich auch eine Legende, muss man ganz klar dazu sagen.
Ja, die sind auch, ja gut, Sting wird nochmal ein bisschen anders eingesetzt, aber die sind trotzdem sehr wichtig. Auch auch Backstage haben die ja auch einige, also die meisten, ich glaube Jake Roberts jetzt nicht, aber alle anderen genannten haben ja auch Backstage auch noch Aufgaben, sei es als Coach oder sei es auch als Agent oder auch nur als Berater. Und ich finde, das sind schon wichtige Namen, die auch gerade am Anfang dem Produkt auch ein bisschen noch Wertigkeit verliehen haben. Auch so ein bisschen auch, weil gerade wir wissen, in Cody, dem ist auch die Tradition natürlich sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn man so Namen wie Arn Anderson, Tully Blanchard, ja auch ein Taz da hat, das sind dann schon Namen, die auch das Produkt auf ihre Art und Weise bereichern. Ob man jetzt eine Vicky Guerrero braucht, ist wieder ein anderes Thema, aber die scheint mir eine nette Frau zu sein und dann kriegt sie halt auch noch, hat sie auch noch eine Anstellung bekommen. Ich meine, die hat, glaube ich, eine ähnliche Position wie hier ein Luther zum Beispiel. Also da weiß nicht, warum die da sind, aber es wird schon einen Grund haben. AEW weiß schon, warum man die unter Vertrag hat. Und ich finde, das ist schon wichtig. Und Jake Roberts auch. Ich meine, jetzt, ich würde Lance Archer ist mittlerweile in der Position, wo ich sagen würde, der braucht Jake Roberts nicht mehr als Manager, so gerade. Aber ganz am Anfang, als er ihn etabliert hat, war das super cool und man hat Jake Roberts auch super gerne zugehört.
Ja, bin ich ganz ehrlich. Also Jake Roberts, ob man den jetzt gerade zur aktuellen Zeit mit seinen Vorerkrankungen, ob man den da immer noch vor Ort haben muss, weiß ich auch nicht, weil, wie du schon richtig gesagt hast, also Lance Archer braucht ihn eigentlich nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du bei einem neuen Produkt wie AEW eben auch diese Geschichte noch mit dabei hast. Und das bringt man hier ganz gut ein. Es bringt immer wieder so ein bisschen Farbtupfer und vor allem dann eben auch diese Reminiszenzen mit rein. Und das macht's. Da glaube ich, ganz spannend.
Ja, du kannst damit auch gewisse Schwächen oder Differenzen oder sonst was, kannst du ein bisschen ausgleichen, finde ich. Und man setzt die Legenden meiner Meinung nach auch ganz gut ein. Also ist ja nicht so, dass die halt absolut im Fokus stehen, aber gerade so bei Lance Archer, dem hat es massiv geholfen. Und ich finde auch zum Beispiel Brian Cage, den hilft das halt auch, dass er jemanden an der Seite hat. Vicky brauche ich nicht unbedingt, aber ich finde generell auch Tully Blanchard ist doch alles richtig eingesetzt. Das ist halt eigentlich, da bei die eingesetzt werden, finde ich, sind sie eigentlich ein Pluspunkt. Sie stören mich nicht, sondern sie erweitern den Wrestler eher oder stärken das eher für mich oder machen den interessanter oder ein bisschen, lassen mal größer wirken. Und gerade muss man auch sagen, die Legenden sind halt auch am Mikrofon meist sehr etabliert und sicher.
Ich finde eine Sache, die ich tatsächlich noch erwähnen möchte, die auch zum Roster gehören, sind die Referees. Ich finde, da hat man auch ein paar wirklich, gerade eine Aubrey Edwards, die ja auch eine super charismatische Frau ist und eine hübsche Frau ist, die finde ich super, wie man sie einsetzt und wie sie auch ankommt beim Publikum. Ja. Und gerade dann auch so Referees wie in Rick Noxon, Bryce Ramsburg, die ja auch im Indie-Bereich schon große Namen haben, Paul Turner, Mike Posey, ich finde auch die sind super gut eingesetzt, die machen Spaß. Ich finde, da haben auch die Referees einen Charakter. Das hat man bei den WWE-Referees ja nicht so. Das finde ich auch schön.
Ja, korrekt. Spielchen zum Abschluss. Eure 5 Top-Talents, also wo ihr sagt, ohne die geht gar nichts, und 3 Talents, die ihr nicht bräuchtet bei AEW. Das dürft ihr wieder kurz nachdenken. Shaggy!
Ja, das ist schwierig, das dann auf, also jeweils zu einzugrenzen. Wir haben ja schon so viele Namen gesagt. Ich lasse Pretty Peter Avalon natürlich draußen, weil der bereichert jetzt nicht wirklich das Produkt. Ich mag ihn halt einfach. Aber also ganz klar für mich, die Best Friends als eine Person finde ich super toll. Da zähle ich Orange Cassidy dazu. Die mag ich super gerne. Ich mag MJF von Anfang an. Ich finde auch gerade, wie er seine Heel-Persona auch in der Öffentlichkeit spielt, das ist toll. Dann natürlich Jungle Boy. David hat es einmal angesprochen. Ich habe ja vor ein paar Wochen, als ich mitbekommen habe, dass ein Tony Khan ja diese Musik extra, das ist ja ein Hit aus den 80ern, gell? Tarzan Boy. Und den hat Tony Khan die Rechte dafür gekauft. Das ist der alte Indie-Song von einem Jungle Boy schon gewesen. Gerade mit diesem Song glaube ich auch, und dass David und ich sind die größten Fans, werden diesen Song, glaube ich, viel. Es wird nicht Judas, David und ich werden diesen Song performen irgendwann hier im Podcast, da bin ich mir sicher. Soweit kriege ich David, weil dieser Song auch noch um Länge noch mal besser ist als Judas. Die 80er Jahre waren einfach eine fantastische Zeit für Musik. Und dieser Song wird aus Jungle Boy einen großen Star machen, ganz klar. Deswegen nenne ich den. Omega ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblinge. Und natürlich muss ich dann auch noch sagen, dass auch ein Hangman Page, dass ich den sehr mag. Im Moment hängt er ein bisschen durch, auch weil man ihn wieder parkt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Aber ich glaube, der wird vielleicht ja sogar erstmal eine Zeit mit der ganz wunderbaren Dark Order auch noch mal eine größere Rolle spielen. Also das sind meine Namen. Wenn ich nicht bräuchte, habe ich ja schon gesagt, ich bräuchte nicht wirklich einen Luther, ich bräuchte nicht wirklich eine Vicky Guerrero, und wen ich auch nicht bräuchte, und vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, einen Jim Ross.
David, vielleicht nicht ganz so lang, wie Shaggy das jetzt gemacht hat. Ich frage nach 8 Wrestlern und kriege hier 8 Minuten Antwort.
Die Top, das ist auch super schwer, weil das ist einfach zu viel. Ich könnte jetzt auch gerade 20 Namen unterballern. Adam Page auf jeden Fall. Ich konnte mit dem anfangs gar nichts anfangen. Ich finde den so großartig mittlerweile. Darby Allin natürlich, MJF für mich auch, Jungle Boy und Orange Cassidy. Ich habe jetzt einfach mal die Eigengewächse genannt, weil die anderen sind eh alle so großartig. Wie gesagt, es sind einfach viel zu viele, die mich wirklich interessieren. Wen ich streichen würde, auf jeden Fall, ja, Loser brauche ich nicht. Nakazawa brauche ich auch nicht unbedingt. Peter Avalon brauche ich nicht.
Was?
Aber es gibt halt nicht so viele, wo ich jetzt sage, oh, die gehen mir so auf den Zeiger, weil die sind halt eh selten da. Joey Janela, ja, muss ich auch nicht unbedingt haben, weil ich mit ihm einfach nichts anfangen kann. Aber mich stört es auch nicht, wenn sie da sind. Generell, ich bin mit dem Roster wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich mag die Charaktere. Was ich mir irgendwie wünsche für 2021, ich sag's mal einfach vorweg, dass man halt weiter die Jungen pusht und das vielleicht, was ich finde, was AEW irgendwann aufbauen muss, ist halt eine Art WrestleMania. Mir fehlt noch dieser absolut große Event, auf den man sich schlechthin freut. Mhm. Dass man das im Laufe der nächsten Jahre aufbaut, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass Jungle Boy die Musik richtig hilft. Und ich freue mich dermaßen, wenn die Hallen halbwegs voll sind und er zu der Musik rauskommt.
Damit die Leute mitsingen können.
Ja, ey, muss mal gucken. Guck mal auf YouTube bei den Videos. Die Hauptkommentare sind einfach 99% schreiben einfach nur so, oh mein Gott, wenn das mit Publikum ist, das wird so cool. Und das wird cool. Das wird einfach richtig gut.
Sag ich, bevor wir jetzt hier noch weiter so machen. Bei mir die Top-Leute. Omega, MJF, Cody sehe ich nach wie vor extrem gerne, auch wenn er zwischendurch da in andere Regionen hier und da so ein bisschen abgedriftet ist. Ich nenne auch mal hier einen Ricky Starks, auch wenn Shaggy den heute etwas mehr genannt hat als ich, aber ich sehe auch in dem extrem viel und merke halt eben, dass der so mit jedem Auftritt irgendwie ein bisschen weiter in meiner Gunst irgendwo steigt. Und ich nenne auch mal einen Darby Allin hier an der Stelle. Also, weil der hat sich wirklich dann auch da in mein Herz gerestelt, weil am Anfang war ich auch noch nicht so 100% überzeugt von ihm, aber was man jetzt zuletzt mit ihm gemacht hat, da kreiert man schon die großen Momente. Und wenn ich nicht unbedingt brauchen würde, ich meine, dass ich Joe Janela nicht besonders mag, ist richtig, aber er ist halt fast nie da. Ich persönlich, wenn mal einen größeren Namen zu senden, ich sehe noch nicht den Grund, weshalb man Miro geholt hat, den sehe ich noch nicht, der überzeugt mich insgesamt noch nicht. Gleiches gilt für den Matt Sydal, der überzeugt mich auch noch nicht. Und ich brauche noch einen, ne? Jetzt muss ich überlegen. Wen haben wir denn noch?
Der hat aber auch echt die Arschkarte gehabt mit seinem Debüt.
Ja, aber das war eben auch ansonsten nicht so. Ja,
aber das hast du halt auch im Hinterkopf. Dadurch ist.
Ja, aber das hat man ja auch erklärt. Das finde ich ja das Gute. Man hat ja eine kleine Story draus gemacht, die sich dann bei Dark abgespielt hat, um Olaf noch ein bisschen Zeit zu geben zum Nachdenken. Man hat ja Michael Nagasawa als den Schuldigen ausgemacht, weil der ja das Babyöl da auch verteilt hat, also was er ja auch so gerne macht. Deswegen kann man niemals sagen, Michael Nagasawa braucht man nicht. Jeder braucht einen Nakasawa. Wir haben übrigens Eddie Kingston, den finde ich halt einfach auch toll. Den wollte ich gerne nochmal sagen. Das einfach nur, dass ich auch sexy
bin. Du kannst auch einen Sammy noch nennen. Du kannst alle nennen.
Das kannst du viele nennen. Das ist eine blöde Frage, Olaf.
Arbeite
mal an deiner Moderationstechnik.
Markus Stunt geht mir echt auf den Keks.
Markus Stunt geht dir auf den Keks?
Ja.
Bloß weil es der einzige Wrestler ist, der irgendwie gleich genauso groß ist wie du. Nein.
Der einzige Mensch, der auf das Theme-Song von Jungle Boy irgendwie diesen Ich klatsche dir auf den Arsch
tanzt. Das war super.
Ich fand das auch gut. Besser
als. Nein, das war total lustig. Ich finde bei Markus Stunt, der ging mir auch tierisch auf den Keks. Aber gerade jetzt zuletzt, mit den letzten Dynamite-Folgen, wurde halt für mich doch wieder interessant.
Nee.
Ich mag Markus Stunt schon. Ich mochte den schon vor AEW sehr und ich mag den immer noch. Ich habe da mein Herz für ihn verloren. Und er ist ein wunderbarer Sänger. Ich weiß nicht, ob ihr den Auftritt bei Dark gesehen habt, als er da bei Britt Baker einen Song performt hat, mit Gitarre und auch gesungen und das live und das war gut. Also er ist auf jeden Fall mit Abstand, würde ich behaupten, ich habe die anderen jetzt noch nicht gehört, der beste Sänger bei AEW.
Vielleicht singt er mal Judas. Ja.
Wer weiß. Aber an der Stelle würde ich dann sagen, wir machen hier den Deckel auf den Roster-Check von All Elite Wrestling. Also wir sind da sehr zufrieden, wie sich das entwickelt hat. Und kommen an der Stelle ganz fix noch zu den Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de. Könnt uns das an Instagram direkt schicken, an Twitter. Und natürlich jetzt auch bei uns auf dem Discord-Server könnt ihr uns da erreichen. Und das haben auch wieder einige getan. Und da fangen wir doch einfach mal an. Unter anderem hat uns der Jonas hier per Instagram angehauen, nämlich in Bezug auf WrestleMania. WrestleMania wurde ja ein bisschen verlegt und wieder auf 2 Tage gesplittet. Und er fragt, glaubt ihr, dass es eine dauerhafte Lösung? Also WrestleMania findet jetzt ja am 10. und 11. April, also Samstag, Sonntags, im Raymond James Stadium in Tampa statt. Also wir haben die Piraten-WrestleMania haben wir jetzt wieder. Und auch mit limitierten Zuschauerzahlen, also unter Sicherheitskonzepten und so weiter und so fort. Shaggy, 2 Tage WrestleMania. Brauchst du das und findest du das jetzt hier eine logische Konsequenz?
Tja, WrestleMania ist just too big for one night. Es ist einfach eine logische Konsequenz aufgrund dessen, dass man nicht vor der großen, im großen Stadion vor so vielen Leuten veranstalten kann. Da will man, gut, man hat jetzt wieder Zuschauer, da bin ich gespannt, wie es sein, also dann bin gespannt, wie es sein wird, ob das auch wirklich funktioniert, ob man das dann, je nachdem, was die Zahlen sagen, auch umsetzen kann. Da hat man zumindest ein bisschen Reaktion, aber tatsächlich 7 Stunden am Stück ohne wirkliche echte, in Anführungsstrichen, Reaktion fände ich dann auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum man es gesplittet hat. Ich habe ja früher immer mal gesagt, ich fände es gar nicht so schlecht, aber so mittlerweile auch mit, wenn man im Hinblick auf Wrestle Kingdom, auf letztes Jahr WrestleMania auch, dass sie ja jetzt mittlerweile an 2 Tagen immer stattgefunden hat, bin ich nicht der größte Fan davon. Ich würde es, glaube ich, bevorzugen, das so ein großes Ereignis an einem Tag zu sehen. Aber in dem Fall, wie gesagt, unter den Voraussetzungen kann ich es verstehen. Ich hoffe, nächstes Jahr mit vielleicht wieder voll im Haus, wird's anders sein.
Genau, nächstes Jahr ist ja dann das AT&T Stadium bei Dallas, also Arlington, steht dann wieder auf dem Plan, ähnlich wie es bei WrestleMania 32 der Fall gewesen ist. David, wie siehst du die zweitägige WrestleMania? Lieber einmal lang und schmerzvoll oder zweimal kurz und knapp?
Am liebsten einmal kurz und super. Nein, ich kann damit aktuell leben. Ich bin komplett bei Shaggy, weil ohne Publikum 7 Stunden würde ich niemals aushalten. Ich finde schon 7 Stunden mit Publikum viel zu viel.
Ja.
Ich mag aber auch generell, ihr habt ja, Wrestle Kingdom ist das, glaube ich, ne, wo das auch 2 Tage gesplittet ist. Das hatte ich mir auch mal angeschaut und das fand ich halt für mich nicht so angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe lieber ein Event, weil du freust dich halt dann auch eher auf diesen einen Tag, auf dieses, wie beim Super Bowl, du freust dich, es gibt das nur einmal im Jahr und nicht halt zweimal im Jahr. Ich möchte das nur einmal haben, ein Event, wofür man bezahlt, wofür man hinreist und wenn Publikum da ist, das möchte ich wieder wie vorher haben, aber dann auch wieder nicht 7 Stunden, sondern ich möchte dann lieber 5 Stunden Ende aus.
Aber Wrestle Kingdom ist auch erst seit letztem Jahr in 2 Tagen gewesen, das war davor eigentlich auch nicht so. Auch da war
das fand ich nicht angenehm.
Letztes Jahr hatte man einen Grund, dieses Jahr nicht mehr wirklich, wie ich finde.
Ja, das hat eben dieses Jahr auch ein bisschen gefehlt, dass man ja, es hat sich nicht so homogen angefühlt, wie es das letztes Jahr angefühlt hat. Und klar, man hatte diese Herausforderer-Geschichte mit Ibushi, Jay White und Tetsuya Naito natürlich. Das war mir aber ein bisschen zu wenig. Ich meine, beim Light Heavyweight IWGP, wie heißt es? Light Heavyweight Championship, Shaggy?
Ja, nee. Cruiserweight heißt es nicht.
Nee, eben. Light Heavyweight, oder? Light Heavyweight Championship, ne? Da hat es einfach ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Und also so insgesamt hat es da einfach ein bisschen gefehlt an Gründen, weshalb das 2 Tage hätte sein sollen. Da hätte man auch genug streichen können. Aber ja. Der Philipp fragt per Facebook, welches Rumble-Match der letzten 10 Jahre sollte man gesehen haben? Tja, David, ich würde es ansonsten sagen, hier Rumble 2-7, aber das ist ja leider schon 14 Jahre her, den ihr gewatch-alonged habt zuletzt. So, letztens.
Ja, ich habe ein Riesenproblem gerade. Was denn? Also, wenn er jetzt gefragt hätte, allgemein kein Problem, aber die letzten 10 Jahre. Ich bin gerade, während ihr geredet habt, durch Wikipedia gegangen, habe mir nochmal die Matchcards angeschaut. Ich kann keins sagen.
Also, ich kann sagen, das von letztem Jahr, das 2020er war gut. Ich weiß, das ist davor, zumindest wenn man von den Männern jetzt erstmal ausgeht, da gab es ein paar schlechte, glaube ich. Aber jetzt so richtig, weiß ich, hätte ich auch die Probleme, so ad hoc dann wirklich zu sagen, welches gesehen haben muss. 2020 war gut. Ich fand auch das erste und das letztes Jahr war das schon das zweite der Damen, oder?
Ja.
Ja. Das erste der Damen fand ich auch super gut. Das hat auch total Spaß.
Das erste war gut, ja. Genau, das war das Damen, der Damen-Rumble damals. Genau, 2019er Damen-Rumble ist mir da eingefallen. Der 2010er war auch gut. Den haben wir ja im Match of the Week jetzt dann zum Rumble-Wochenende. Das ist das Ding, wo Edge überraschend zurückkam. 2018 war auch gut. Das waren so die mir so spontan eingefallen sind. Also das sind so die Kandidaten, die ich da genannt hätte. Der Ultimate Warrior hat auf YouTube geschrieben, was würdet ihr davon halten, wenn Eddie Guerrero zurückkommen würde? Das, finde ich, klingt ein bisschen komisch, weil das ist halt schwierig, wenn man nicht irgendwie klonen möchte oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich die Frage ein bisschen umgestellt. Was würdet ihr dazu sagen, wenn oder wie würde es wohl sein, wenn ein junger Eddie Guerrero in der heutigen Zeit auftreten würde und zurückkehren würde? Shaggy.
Naja, also ein junger Eddie Guerrero, der hatte mich damals auch noch nicht so richtig gehabt. Das hat er halt auch ein bisschen gebraucht, bis er sich dann auch wirklich durchgesetzt hatte. Und ein junger Eddie hatte auch noch nicht das Charisma, was er dann später irgendwie hatte. Deswegen auch, also zum einen, Fantasy-Booking ist eher immer nur so eine schwierige Frage. Ich glaube, dass auch trotzdem Qualität sich am Ende durchsetzen würde. Der würde sich auch nach oben kämpfen. Und ich glaube, einen jungen Eddie Guerrero haben wir zumindest von den Anleihen sicherlich nicht ganz das Charisma eines Eddies mit einem Angel Garza auch, den ich irgendwie ganz knuffig finde in seiner Rolle, der macht Spaß. Aber weiß ich nicht, vielleicht haben wir ja mit einem Sammy Guevara auch jemanden, der ein junger Eddie ist, wenn man da unbedingt immer die Vergleiche ziehen muss. Also das ist schwierig zu sagen.
David, wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube, Eddie würde generell immer funktionieren, gerade der reifere Eddie. Allerdings hätte er halt in der heutigen Zeit ein bisschen Probleme mit dem Gimmick. Das wäre ein bisschen kontrovers. Ich glaube, ich bin mal bei Shaggy. Qualität setzt sich irgendwann immer durch. Eddie hätte sich irgendwie schon entwickelt, dahingehend, dass es halt funktioniert hätte, weil es halt ein Wrestler, den hast du gerne gesehen, der hat gute Matches gemacht. Er würde funktionieren, aber es gibt so viele Wrestler heutzutage, die können das dann auch in diese Fußstapfen irgendwann mal treten, vielleicht.
Ja, ich glaube eben auch, dass ein Eddie Guerrero aufgrund seiner Fähigkeiten da gut rüberkommen würde und das eine Bereicherung für jedes Roster wäre. Und natürlich auch eben einfach, weil er auch die Ausstrahlung gehabt hat. Egal, ob es jetzt der junge Eddie Guerrero, klar, der ist so ein bisschen was anderes, aber ich glaube, der spätere, auch der Latino World Order Eddie Guerrero, wo man ja schon diesen Heel Eddie gesehen hat, der war schon interessant. Und dann eben der Latino Heat Eddie Guerrero mit Alaya Cheetah Steel, das, was dann später kam. Ich glaube, das würde auch heute noch funktionieren. Gerade dieses Schlitzohr mit dem netten Grinsen irgendwo, das wird auch heute noch Reaktionen ziehen.
Ja, da ist aber ganz viele Gruppierungen, die dann böse Briefe schreiben.
Ja, aber bei Alaya Cheetah Steel glaube ich noch nicht, aber bei dem Latino Heat-Ding natürlich, klar. Was ich doch sagen wollte, also der Ultimate Warrior hier, der Kollege von YouTube, hat so ein bisschen abgezielt auf Publikumsreaktionen. Ne? Klar, also wenn Eddie Guerrero heute noch in irgendeiner Art und Weise nochmal auftauchen können würde, wird er natürlich die riesige Reaktion ziehen. Wird leider nicht passieren, auch Eddie Guerrero ja sehr viel zu früh von uns gegangen. Noch jemand mit offensichtlichem Ultimate Warrior Fetisch, nämlich der Aldimate Warrior, hat bei uns auf Discord noch zwei Fragen gestellt. Das waren so ein bisschen Themenvorschläge, die er hier geschickt hat. Bin mir nicht 100% sicher, ob wir daraus Themen-Podcast machen, weil die doch, es sind relativ kleine Themen. Wenn man da so ein bisschen drüber diskutieren möchte, müssen wir mal gucken, vielleicht greifen wir die mal anders auf. Vielleicht jetzt erstmal als Frage. Der hatte mich hier gefragt, was ist eigentlich im Wrestling wichtiger, Können oder Charisma, und wie hat sich das Verhältnis vielleicht über die vergangenen Jahre verändert, Shaggy?
Da hat sich einiges verändert, also Können und oder Charisma. Ich glaube, im Endeffekt brauchst du ihn, zumindest wenn du dich richtig durchsetzt und groß werden willst, da brauchst du auf jeden Fall auch Charisma. Das brauchst du in erster Linie. Ich meine, Hulk Hogan, wir wissen alle, der hat sich damals, der bestand hauptsächlich aus Charisma. Im Ring, zumindest zur späteren Zeit, konnte der oder hat der zumindest nicht mehr so viel gezeigt, wie vielleicht in seiner Zeit in Japan. Da hat er schon einige gar nicht so schlechte Matches abgeliefert, aber so ansonsten später, der hat mich wirklich im Ring wrestlerisch überzeugt, aber der hat halt das Charisma. Und auch, ich würde jetzt sagen, The Rock ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Wrestler aller Zeiten gewesen, aber er ist sicherlich mit der bekannteste und aufgrund seines Charismas einfach. Das hat sich insofern verändert, dass heutzutage, glaube ich, wir viel mehr gute Wrestler haben, technisch gute Wrestler als früher, und da auch etliche dabei sind mit Charisma. Also wir haben mittlerweile einige tolle Gesamtpakete, und wenn du das Gesamtpaket hast und bist, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit viel wichtiger, dann setzt du dich auch durch und wirst dann auch ganz oben eingesetzt, und dann hast du es geschafft. Ich glaube, heutzutage braucht man eher beides. Früher hat es ausgereicht, wenn du wirklich das Charisma hattest.
David.
Du brauchst auf jeden Fall beides. Das ist für mich der Unterschied zwischen einem Star und einem Superstar. Und ich würde auch so Verhältnis sagen, also circa Charisma muss auf jeden Fall so 60-40 haben oder gar 70-30. Was du heutzutage auf jeden Fall mitbringst oder öfters siehst, wie halt Shaggy schon sagst, dass die Wrestler im Ring deutlich besser sind. Aber das Akrobatische oder das Technische ist für mich noch nicht mal das Entscheidendste, sondern ein Wrestler muss es schaffen, eine gute Geschichte im Ring zu erzählen, wodurch halt sich ein Match wie eine Schlacht anfühlt, wodurch du halt drin bist. Und das können halt die wenigsten. Das Charisma kommt nochmal zusätzlich hinzu. Und das ist ja auch das, was wir immer fordern. Das ist das, was eigentlich das Spannendste ist, weil für mich ist halt Wrestling einfach auch wie eine Daily Soap. Und die Geschichten sind das, die es tragen. Und das die Matches sind halt die es halt dann forcieren. Und es muss auf jeden Fall beides da sein. Früher war es, ganz, ganz früher war es so, wie Shaggy sagt, aber dann hat es sich auch später gewandelt. Ich finde schon, dass in den letzten 10, 15 Jahren im Vergleich dazu hat sich eigentlich nicht viel getan, weil du musst beides mitbringen. Die Konkurrenz ist auch viel zu groß, und wenn du halt dich nur auf eine Sache verlässt, wirst du fallen. Weil wenn du halt nur Können im Ring hast, aber kein Charisma, wirst du die Leute nie richtig connecten können, und wenn du halt nur Charisma hast, aber kein Können, dann werden die Matches dich immer enttäuschen, und dadurch wirst du die auch verlieren.
Ja. Ich glaube, ihr habt dazu alles gesagt. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Also, ich bin tatsächlich auch eher ein Freund davon, dass du ein bisschen mehr Charisma mitbringst als nur Können. Und dass du eben auch vielleicht hier und da dein Können. Das besteht auch darin, dass du weißt, welche Aktionen vielleicht für zu deinem Charakter passen und die dich vielleicht da auch ein bisschen stärker untermauern. Ich glaube, das ist was vielen Wrestlern heutzutage so ein bisschen abgeht, dass sie gewisse Aktionen zeigen, weil sie halt eben athletisch dazu in der Lage sind, aber vielleicht hier und da nicht drüber nachdenken, ob das irgendwie in das Matchgeschehen passt. Und Charisma ist wiederum die andere Geschichte. Man muss auch dazu sagen, natürlich hat sich unsere Wahrnehmung zum Wrestling auch verändert. Früher, als wir die Larger-than-Life-Superstars gesehen haben, die aufgepumpten Charaktere, da haben die natürlich anders gewirkt auf uns, weil wir natürlich auch jünger sind gewesen sind, Kinder gewesen sind. Da sind natürlich dann so He-Man-Figuren wandelnde irgendwie ein ganz anderer Anblick irgendwie für einen und die beeindrucken auch ganz anders. Und deswegen, Charisma brauchst du eigentlich noch mehr als das In-Ring können, das sehe ich ganz genauso. Aber ansonsten genau das, was David gerade eben gesagt hat. Das eine geht nicht ohne das andere. Und als Wrestler brauchst du eben beides. Letzte Frage hier, das hat der Ultimate Warrior gefragt. Er schlug nämlich als Thema Dinge, die uns an Wrestling nerven, vor. Und da habe ich geschrieben, das ist mir ein bisschen zu negativ als Ansatz. Aber wir können ja trotzdem mal kurz drüber sprechen. David, gibt's Dinge, die dich am Wrestling nerven?
Ich mag es nicht im Wrestling, wenn ein Heel gibt's ja gerne mal immer so einen Würgegriff oder sonst was, einen Lock und den hält er zu lange. Oder wenn in einem Tag-Team-Match das halt gar nicht vorangeht, sondern es halt wirklich diese Isolation gibt, die halt ewig dauert, aber dabei nichts passiert. Das mag ich nicht. Und was ich beim Wrestling, oder nee, andersrum, was mich beim Wrestling am wütesten macht, ist, wenn etwas, was passiert ist, keine Rolle mehr spielt. Und also wenn man halt so tut, als wenn es das nie gegeben hätte. Irgendein Turn, irgendeine Story, die es mal gab, irgendwie eine Verbindung zwischen Charakteren, irgendwie Move. In einer Woche gibt es einen DQ wegen einem Eingriff, in nächste Woche gibt es selben Eingriff, aber keinen DQ. Eine Inkonstanz oder wenn man halt glaubt, man hat alles vergessen, was vorher war, das macht mich dann wütend, das nervt mich dann bei Wrestling enorm.
Enorm?
Ja.
Okay. Shaggy, was nervt dich am Wrestling enorm?
Ich hasse dich.
Wow, aktuell so ein bisschen, nicht schon. Enorm, muss ich sagen. Aber ja, es gibt noch eine Sache, die mich auch so ein bisschen stört, aber die ist nicht nur aufs Wrestling bezogen, sondern ist ja so ein allgemeines Thema, dass man, und das sind jetzt nicht die Wrestler, sondern das sind wirklich die Fans, die dann hinter ihrem Keyboard sitzen und dann alles zerreißen quasi und immer da wirklich Dinge schlecht machen und sich halt immer aufregen über, wow, wie ich auch, aber ich würde sagen, dann schaut's einfach nicht mehr, wenn es wirklich so schlimm ist. Also die WWE steht finanziell so gut da wie noch nie zuvor. Und
ist denn das Wrestling spezifisch? Das hast du ja heutzutage bei allen
Themen. Hab ich ja gesagt.
Selbst wenn du Thema Wetter nehmen würdest, hast du halt die Hälfte an Leute, die einfach nur ausrasten.
Genau, das habe ich ja gesagt. Das ist ja eher ein allgemeines Thema. Aber das sind eher so Sachen, ich bin ja eher auch nie genervt. Und daher kann ich das nicht so ganz einordnen. Ich finde es nur irgendwie doof, dass man auch gleich immer alles zerreißt, irgendwie, bevor man einer Sache erstmal eine Chance gibt. Ich meine, ich glaube, ein The Rock zum Beispiel, der wäre vielleicht, wenn das Internet damals schon so gewesen wäre wie heute, aus dem wäre wahrscheinlich nichts geworden. Also so muss man das sagen, weil der ist ja, der gab es ja im Publikum auch Die Rocky, Die Rufe damals und so. Und die waren tatsächlich so einfach, weil man mit dem Charakter nichts anfangen konnte. Der war damals ja schon am Anfang zumindest fast. Und ich glaube, man muss Dingen einfach mehr Zeit geben, sich zu entfalten und nicht alles schlecht machen. Dann mag ich andere Sachen, politische Dinge, die mich stören. So, keine Ahnung, die Saudi-Shows mag ich nicht. Das finde ich schlimm. Einige, gerade was die WWE angeht, einige Entscheidungen und Entscheidungsträger, wie sie auch damit umgehen, das finde ich schwierig. Das sind Dinge, wo ich sagen würde, das nervt mich am ehesten.
Eine Sache habe ich noch, Olaf, die muss ich auf jeden Fall noch sagen. Mich nerven beim Wrestling tierisch Multi-Women-Matches, die 2 Minuten gehen, die eigentlich nur Alibi-Matches sind.
Das hasse ich. Ich greife mal gerade so ein Stichwort auf, was Shaggy gerade genannt hat, nämlich, dass man Dingen Zeit gibt. Und genau das ist nämlich auch was mir bei Wrestling-Matches oft sehr viel fehlt, dass man Aktionen und Geschichten, die sich vielleicht in einem Match ergeben, nicht die Zeit gibt, dass Wrestler oft ein bisschen überhastet wirken, um eine Aktion an die andere zu reihen. Das kann verschiedene Probleme oder Gründe haben, sei es jetzt Zeitdruck, weil du hast nur 2 Minuten, gib Gas. Oder kann aber auch andere Dinge haben. Dass solche kleinen Sachen oft dafür sorgen, dass keine Spannung im Match entsteht, sondern dass aus einem Match, was eigentlich eine Geschichte transportieren sollte, nur eine lose Aneinanderreihung möglichst spektakulärer Moves wird. Deswegen mag ich übrigens auch so Leute wie ein MJF oder für mich auch ein Cody so gerne, weil die einen ganz anderen Stil fahren. Die haben natürlich ist nur bei AEW jetzt gewesen, bei WWE gibt's da auch Leute, die das genauso gut können. Aber die haben eine ganz besondere Art, wie sie ihre Matches aufbauen und wie sie die Geschichten erzählen. Und das mag ich wirklich gerne. Was ich nicht brauche, was zum Glück schon so ein bisschen nachgelassen hat, mir gehen Dives nach draußen inzwischen tierisch auf den Keks, vor allem, wenn sich vorher 8 Minuten schon die Gruppen bilden und du siehst genau, ach, guck mal, die warten jetzt eigentlich nur darauf, dass jemand auf sie draufspringt. Das nervt mich. Mir kann mittlerweile keine Canadian Destroyer, egal in welcher Variation, mehr sehen. Ist immer noch so. ein Kandidat ist ja mittlerweile nicht mehr da, der sehr viele Canadian Destroyers gezeigt hat in seiner Vergangenheit. Alles, was zu viel verwendet wird, ist was, was mich im Wrestling nervt. Weil Wrestling ist eine Kunstform, Kunst muss kreativ sein. Und dann einfach immer nur mehr und größer und besser ist keine Kunst. Sondern das muss irgendwie homogen und von sich aus irgendwo kommen.
Darf ich dich was fragen? Zwischendurch, wo ist Petey Williams hin? Oder wie
immer. Wer weiß, vielleicht ist der noch mit Scott Steiner trainieren.
Wahrscheinlich ist das so.
Man weiß es nicht. Genau, der Ultimate Warrior hat übrigens auch über Discord gefragt. Ich habe schon gerade gesagt, könnt ihr euch auch anmelden. Aber dann sind wir damit durch hier mit unserem Themen-Podcast zum Roster-Check von AEW. Und wie immer frage ich zum Ende, David, möchtest du noch was sagen?
Ich freue mich sehr auf das Jahr bei AEW. Und ich muss jetzt was sagen, was es Fanboy-mäßig ist, aber es ist ehrlich, ich hatte noch keine Dynamite-Folge, wo ich gesagt habe, boah, war das schlecht.
Lass ich mal so stehen. Shaggy, möchtest du noch was sagen?
Ich hatte schon Dynamite-Folgen, wo ich jetzt nicht so ganz wirklich überzeugt war, aber die haben dann trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Eine Sache würde ich vielleicht noch mal erwähnen. Ich mag Hörer nicht, die bei YouTube behaupten, dass du einen schöneren Bart hast als ich. Ansonsten kann ich mit allem leben.
Warte mal, ich kratze meinen Bart, vielleicht hört man das durchs Mikro. Ja, ich mag Hörer übrigens, die meinen Bart loben. Ich weiß ihn auch sehr zu schätzen. Sowohl den Hörer als auch den Bart. Und an der Stelle sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt's jetzt aktuell das Watch-Along zum Rumble 2007 zum Beispiel. Wir haben das Magazin jetzt am Freitag veröffentlicht mit den aktuellen Infos zu AEW und Impact und was da nicht noch alles mit dazu kommt. Nächste Woche gibt's auch wieder jede Menge weitere Podcasts. Wenn ihr wissen möchtet, was in Zukunft abgeht, hört nochmal in unser Update rein, wo wir darüber gesprochen haben, welche Formate wir noch planen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Nächste Woche geht es nämlich hier weiter mit der Preview auf den Rumble 2021 und dann am Wochenend-Podcast, im Wochenend-Podcast, gibt es den ersten Teil von unserem Personality-Special über Ric Flair. So, jetzt wirklich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.